Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem GEMA-WG-Podcast. Heute ist aus gegebenem Anlass ein besonderes Thema angesagt. Wir folgen sozusagen Drakes Schicksal und nehmen uns heute mal die Uncharted-Reihe vor, die dieses Jahr 10 Jahre alt wird. Außerdem erscheint nächsten Monat ein weiterer Teil und deswegen dachten wir, quatschen wir da mal drüber. Und wenn ich sage wir, ist das natürlich der Maurice. Hi Maurice.
Ja, hallo Kai, hallo liebe Hörer. Ich fühle mich, als wäre ich unter Dieben.
Ja, genau.
Und Andreas muss jetzt irgendwie den dritten Teil mit in Anschluss ziehen. Hallo Andreas.
Hallo ihr beiden, hallo an die Zuhörer. Was ist denn das für ein Intro?
Hat sich so angeboten.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, wir sind ja jetzt alle, also ich sowieso als großer Uncharted-Fan, ich habe ja von Teil 1 an schon mitgesuchtet und ihr seid mittlerweile auch, ich sag mal, durch bis zum aktuellen Teil 4, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, wobei ich den vierten Teil aktuell noch spiele, den habe ich noch nicht durch, also
okay.
Bitte keine Spoiler zum Ende vom 4 oder so, das wäre jetzt.
Es geht ja heute speziell um die Nathan Drake Collection.
Ja.
Darf man fragen, wie weit du bist?
Ich hatte jetzt, glaube ich, das 10. oder 11. Kapitel. Da bin ich mit dem Auto durch so eine Wüstengegend gefahren und habe mir Türme angeguckt und so weiter.
Du hast noch einiges vor dir.
Ja.
Einiges sehr Gutes.
Hast du schöne Fotos gemacht, weil da kannst du wunderbar Landschaftsfotos machen.
Ja, es gibt einen schönen Fotomodus, habe ich auch schon gesehen. Und optisch ist das so im Moment so eins meiner Highlight-Momente gewesen. Vor allen Dingen, weil man da mal so ein bisschen Freiheit hat und so ein bisschen die Landschaft genießen kann. Schön.
Ja, ich bin der Einzige in der Gruppe, glaube ich, der auch den PS Vita-Teil gezockt hat. Also ich habe alle Singleplayer-Dinger gespielt, ich habe aber ja, nicht den
ich bin ja mal gespannt.
Kartenspiel
ich
gespielt oder sowas.
Bestimmt auch schon mitbekommen, da gab es irgendwie die Tage jetzt mal so ein Gerücht, dass vielleicht dann der Vita-Teil nochmal für die PS4 umgesetzt wird. Keine Ahnung, was da dran ist, aber wäre natürlich schön, weil dann hätte man wirklich die Möglichkeit, auf der PS4 dann alle Teile zu spielen.
Hätte ich nichts gegen, ja.
Das wäre nicht schlecht, ja, weil Golden Abyss habe ich auch noch nicht gespielt.
Der ist sehr, sehr ähnlich dem ersten Teil, jetzt wo ich die Trilogie auch nachgeholt habe.
Ah.
Das ist praktisch so der Einser, nur mit ein bisschen Touch-Gimmicks.
Mit ein bisschen touchy.
Ja.
Ja, wir hangeln uns so ein bisschen durch, würde ich sagen. Erstmal durch die Trilogie, die ja dann als Remaster auf der PS4 erschienen ist, die ich mittlerweile auch besitze, Gott sei Dank.
Ja, wobei ich finde, dass wir damit anfangen sollten, weil das ist nämlich der interessante Aspekt dieser Folge, wie wir zu Uncharted stehen, weil im Gegensatz zu Andreas und mir hast du die Spiele ursprünglich auch schon auf der PS3 gespielt und wir beide haben die erst Jahre später, dieses Jahr, Andreas letztes Jahr, halt das erste Mal durch diese Collection nachholen können.
Ja, wobei, ich glaube, du hast den dritten noch auf der PS3 gespielt, ne?
Ja, halb so. Etwa die Hälfte habe ich gezockt gehabt und dann hat's mich verlassen.
Ja. Was? Also ich habe damals mit Teil 1 auf der PlayStation 3 direkt angefangen, als er rausgekommen ist, 2007 im November. Und ja, damals grafisch ein absolutes Brett. Ja, also fand ich schon sehr beeindruckend. Und spielmechanisch, ja, ihr habt's ja jetzt auch gespielt. Der hat schon so ein bisschen seine Schwächen. Der erste Teil, finde ich. Er ist von der Steuerung sehr träge und ja, es wiederholt sich halt auch sehr viel. Ne? Du hast nicht so viele Areale da. Ist nicht so abwechslungsreich wie die späteren Teile.
Ja, du hast 2/3 Wald und 1/3 diesem scheiß Bunker. Und das ist alles, was du siehst in dem Spiel.
Mehr oder weniger, ja. Da hast du zwischendurch noch so ein bisschen diese Jetski-Passage oder wo du mal mit dem Jeep rumfährst und ballern musst. Aber im Prinzip ist das schon sehr eintönig gestaltet jetzt im Vergleich zu den späteren Teilen. Aber fangen wir mal langsam an.
Ja, genau.
Teil 1. Worum geht's? Unser guter Drake, Nathan Drake, also mit Nachnamen Drake, hält sich wohl für den Nachfahren von Sir Francis Drake und ist halt auch so eine Art klassischer oder beziehungsweise moderner Indiana Jones. Und ist am Anfang zusammen mit einer Reporterin auf der Suche nach dem Sarg von Sir Francis Drake. Und ja, da beginnt das Spiel. Nämlich auf dem Boot, wenn sie den Sarg da heben. Und ja, dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Es kommen nämlich dann direkt auch Piraten, die das nicht so geil finden, was er da macht. Und irgendwie ihm da wieder was abnehmen sollen. Und dann geht's auch direkt los mit Rumgeballer.
Ja, ich hatte ja riesig Angst, vor allem vor dem ersten. Weil den hatte ich auch gespielt gehabt, so allerdings nur eine Stunde oder maximal zwei. Und dann hatten wir ja du hast das ja für uns durchgespielt gehabt und wir haben das kommentiert. Und ich dachte mir, boah, ich werde das Spiel hassen. Ich werde das Spiel hassen. So wie das aussieht, kann ich das nur hassen. Und dann fängst du auf dem Scheißboot an. Und ich habe erstmal nicht zielen können. Und ich denke mir nur, ach du Scheiße, was soll das? Ich kann niemanden treffen. Die Steuerung ist, wie du schon gesagt hast, scheißträge. Und ich bin das erstmal gestorben. Und ich dachte mir nur, oh, das ist kein guter Anfang.
Ja, die Steuerung ist sehr träge. Man muss sich da wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich habe jetzt, wo ich die Collection nochmal angefangen habe, mich auch relativ schnell wieder dran gewöhnt und dann, wie du das auch schon bei uns in der Gruppe gesagt hast, ziemlich schnell wieder Kopfschütze nach dem anderen verteilt.
Ja, das Schöne am ersten Uncharted ist, dass das ein purer Deckungsshooter ist. Anders als ja. Uncharted 2 und 3, wo man viel sich bewegen muss, um nicht getroffen zu werden. Und dadurch, dass man halt viel hinter der Deckung ist und die Steuerung, dadurch, dass sie so träge ist, überraschend präzise auch, so nach 2, 3 großen Ballereien hast du so drauf, dass du einen Kopfschuss nach dem anderen abballerst. Und meine Lieblingswaffe war entsprechend die Pistole, weil ich damit immer getroffen habe. Und wenn ich mal keine Munition mehr hatte und was anderes aufnehmen musste, habe ich immer gebetet, dass der nächste Gegner eine Knarre hat, eine normale, damit ich wieder schön Kopfschüsse verteilen kann.
Ja, meine Standardwaffen sind auch Pistole und AK. Das ist so die Standardausrüstung, mit der man immer das ganze Spiel eigentlich rumrennt. Was anderes brauche ich auch nicht.
Was anderes braucht man nicht. Es gibt natürlich ein paar Waffen, die den Alltag ein bisschen angenehmer machen können. Es gibt ja immer noch diesen dicken Revolver, welcher dann mit einem Schuss dann tödlich ist, egal wie man trifft oder solche Sachen. Aber man kann natürlich mit den Standardwaffen relativ gut durchkommen. Und das Ding ist, was man vielleicht dem schon entnehmen kann, man ist begrenzt in den Waffen, die man tragen kann. Man muss sich ja immer für zwei dann entscheiden, weil mehr kann man nicht aufnehmen. Da muss man dann mal schauen, nehme ich jetzt noch das Maschinengewehr, das Sniper oder was auch immer und dann welche Pistole nehme ich und vielleicht noch ein paar Granaten und das war's. Und damit muss man dann eben die Shooter-Passagen dann halt eben meistern.
Ja, normalerweise stört mich sowas, aber Naughty Dog hat das gut gerechtfertigt, weil man immer sieht, welche Waffen Nate gerade mit sich trägt. Und das ist nicht so ein 0815, Halo hatte Waffenbegrenzung, also brauchen wir auch Waffenbegrenzung, sondern da hat man richtig erklärt, guck mal, die Waffen werden an der Figur animiert und es wäre ganz schön Banane, wenn der Minigun noch irgendwie an seiner Hose befestigt hat und dann noch 20 Maschinengewehre und
eine Bazooka im Hosenbein.
Entsprechend wobei ich persönlich damit jetzt kein Problem habe. Ich meine, es ist nun mal ein Videospiel und wenn du halt sowas, ich weiß nicht, da darf man eigentlich nicht drüber nachdenken, was in manchen Videospielen alles in deinen Hosentaschen trägst.
Ja klar, aber das ist ein Third-Person-Shooter, weißt du, in einem Ego-Shooter siehst du das eh nie, aber in einem Third-Person-Shooter ist das schon etwas schwerer verschmerzbar, wenn du 20.000 Waffen im Arsenal hast und alles, was du siehst, ist die eine Pistole, die du gerade an der Hand hältst.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt an einen, keine Ahnung, Max Payne denke oder an jeden anderen Third-Person-Shooter, da stört mich das dann auch nicht, dass ich dann nur dann halt die Waffe, die ich gerade ausgewählt habe, sehe am Charakter und die anderen sind dann halt irgendwo weg. Aber egal, das ist jetzt persönlich.
Ja, Maurice, du hast es gesagt, es ist ein klassischer Deckungsshooter im Stil, würde ich sagen, so damals auch wie Gears of War.
Ja, das
so
ist bisschen. Sehr Gears of War inspiriert.
Also vielleicht ein bisschen weniger blutig.
Ein bisschen weniger blutig, weniger Bajonett, Kettensägen-Bajonett.
Ja, aber dafür ein bisschen leichtherziger vom Ton her. Es ist halt dieser diebische Abenteurer-Flair. Und das bringt Uncharted gut rüber.
Was ich Naughty Dog immer hoch anrechne, ist halt dieses, wie nennt man das, Walk and Talk, also immer, wenn er durch die Gegend rennt, und er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, immer irgendeinen Kommentar abzugeben. Das war schon im ersten Teil so. Immer, wenn er irgendwo hochspringt oder so, dann kommt so, oh, 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 und, ah, gerade noch geschafft oder oh, das war knapp oder irgendwie irgendein cooler Spruch kommt die ganze Zeit und das lockert die Atmosphäre so wahnsinnig irgendwie auf, finde ich. Also das macht immer Spaß, ihm da zuzuhören.
Ja, es ist auch einiges, was da in Dialogen immer wieder stattfindet. Also du hast ja dann auch nicht nur das, was er dann halt so von sich gibt, wenn er allein unterwegs ist. Du bist ja auch viel dann zu zweit dann unterwegs und hast dann einen Partner dabei, dann wird dann mit dem gequatscht oder dann auch über Funk wird dann immer wieder gequatscht. Also da hast du ja die ganze Zeit hast du Situationen, in denen dann irgendwie gequatscht wird und oftmals ist es halt sinnlos oder einfach nur so ein bisschen witziges Gelaber oder so ein bisschen auch One-Liner, aber unterhält natürlich.
Ja, man hangelt sich so immer abschnittsweise durch, also Kapitel für Kapitel. Und es ist eigentlich am Anfang noch ziemlich ausgewogen. Also erst fängt es an mit Abenteuer, also Klettern, Entdecken, Rätsel lösen. Und dann kommt wieder eine Shooter-Passage. Und wenn die erledigt ist, dann muss man wieder ein bisschen was rätseln oder klettern.
Hat der erste Teil wirklich Rätselpassagen?
Also ich finde, wenn man jetzt ehrlich ist, muss man sagen, dass gut, am Anfang war vielleicht ein bisschen was noch in Uncharted 1 drin, aber ich weiß nicht, ich habe Uncharted 1 wirklich eher für mich so als fast reinen Third-Person-Deckungsshooter im Kopf und erst so ab dem zweiten hat es angefangen, auch dadurch, dass es filmischer geworden ist, dass man viel mehr, sag ich mal, solche Atmosphäre-Sequenzen hat, wo dann halt eben nicht geballert wird, sondern wo man halt manchmal auch einfach nur von A nach B läuft oder ein bisschen klettert und rätselt. Aber ich finde, den ersten Teil würde ich da sogar ein bisschen ausklammern.
Ja, der erste ist wirklich ein purer Shooter, habe ich das Gefühl. Klar, mit gewissen Sprungpassagen, die das halt auflockern sollen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass zünde die Fackel da drüben an, damit das Tor sich öffnet, ein Rätsel ist. Ich finde, der erste Teil ist dadurch sehr, sehr shooterlastig und weniger abenteuerlastig. Das Abenteuer entsteht mehr durch die Geschichte als durch die Aktion, die der Spieler vollführt.
Du musst am Anfang, wo du mit Sully unterwegs bist, musst du schon da irgendwie so ein Tor öffnen, musst dafür die Statuen da irgendwie in richtiger Reihenfolge aktivieren. Und
ja, aber das ist das typische Uncharted-Rätsel, was wir im Uncharted 4 schon kritisiert hatten. Du guckst in dein Buch und sofort hast du die Antwort. Da wird
es ist nicht schwer.
Du wirst nicht gefordert in den Spielen.
Nein.
Außer wenn es um Schatten geht, aber da kommen wir noch zu.
Ja, das ist aber dein persönliches, weil ich hatte da kein Problem mit.
Ich hatte auch diesmal wieder Probleme. Ich hasse diese Scheißpassage.
Du brauchst doch nur durch das Ding durchgucken, gehst ein bisschen da durch die Zeile durch und dann siehst du den Schatten doch. Das ist doch nicht schwer. Naja, egal. Ja, der erste Teil ist halt noch weniger rätsellastig, das stimmt. Und ich habe so das Gefühl, aber das haben sie eigentlich alle ziemlich gemein, dass halt zum Ende des Spiels hin die Shooter-Passagen halt zunehmen.
Ja.
Das, wo es am Anfang noch ausgewogen ist, wird es am Ende dann doch sehr, sehr, sehr ballerlastig.
Ja, du hast die verfluchten Spanier schon erwähnt gehabt. Es ist halt super nervig, wenn dann halt irgendwann anfangen, Gegner aufzutauchen, die keine Munition fallen lassen. Und dann musst du gegen die kämpfen und gegen die Armeetypen, die zum Ende hin natürlich auch super fette Rüstungen haben und entsprechend auch mehr Munition fressen. Und das, oh. Ich habe das Spiel geliebt, den ersten Teil. Ja, etwas, womit ich am wenigsten gerechnet hätte, ist, dass ich das Spiel und wie sich das anfühlt, richtig liebe. Und dann kommst du in diesen Scheißbunker und da geht alles bergab.
Ja, also die Bunkerpassage passt irgendwie auch nicht so richtig rein, finde ich. Das ist irgendwie komisch.
Ja. Und es fühlt sich halt so aufgezwungen, oh, wir müssen doch diese übernatürliche Komponente drin haben, die halt im gesamten Rest des Spiels nicht vorhanden war und auch nicht richtig angedeutet wurde, finde ich. Und wie gesagt, dadurch kommt erstmal das Balancing durcheinander, dadurch, dass du halt viele Gegner hast, die keine Munition droppen und aber gleichzeitig halt gegen diese Viecher und bewaffnete Typen kämpfen musst. Und dann ist da noch der letzte Endboss und der hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe alle drei Teile auf normal gespielt und keiner der Bosse war. Der letzte Boss hat das Spiel für mich ruiniert. Ich hab's bis zu dem Bunker geliebt. Den Bunker habe ich noch irgendwie verzeihen können, ja, weil das letzte Viertel war. Und dann dieser scheiß Endboss. Und ich dachte mir nur, boah.
Ja, wo du gerade sagst, ist mir aufgefallen, weil ich habe alle drei Teile auch auf schwer gespielt. Den zweiten, glaube ich, sogar auf extrem schwer. Also der höchste Grad, der geht. Und das habe ich jetzt mit der Collection auch gemacht. Und ich bin mir beim ersten Teil bis da in die Festung gekommen wo du irgendwann, da ist ein Areal, da springst du runter ins Wasser, das ist so unten im Dunkeln im Wasser, und da kommt eine Gegnerwelle nach der anderen, und das habe ich auf schweren nicht geschafft. Hier auf der PlayStation 4. Auf der PS3 war das kein Thema. Ich habe das Gefühl, irgendwie stimmt der Schwierigkeitsgrad nicht so ganz überein.
Oder du merkwürdig. Bist älter und langsamer
genau.
geworden.
Deine Fähigkeiten sind
10 Jahre schon alt.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja. Das wird's wahrscheinlich sein. Also wirst du auch wohl nicht.
Ich habe dann jetzt auf normal gestellt und dann war es kein Problem. Also aber es war massiv schwer auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Keine Ahnung warum. Aber auch erst da. Vielleicht ist die Stelle auch nur etwas schlecht ausbalanciert. Ich weiß es nicht. Auf normal habe ich es geschafft, dann war es kein Thema.
Bist du bis zum Boss gekommen, bis zum letzten?
Ich habe nicht weitergespielt.
Okay, weil man muss sich das vorstellen, der hat 3 Phasen und du darfst in keiner Phase sterben. Sonst musst du wieder den ganzen Scheiß von vorne beginnen. Und
nein, eigentlich ist Phase für Phase Savepoint.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich oft in die zweite und dritte Phase gekommen bin. Ich glaube, die ganz letzte Phase, wo du auf diesem Helipad bist, da ist ein Checkpoint, aber davor wirst du immer wieder auf Null gesetzt.
Ich meine, da wäre aber auch irgendwo noch ein Checkpoint gewesen, weil ich bin da nämlich auch mehrfach gestorben. Ich meine, es gäbe einen auf dem Weg dahin und einen beim Helipad, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich weiß, dass ich da einige Male gestorben bin und ich fand diesen Bosskampf auch sowas von unnötig. Ich hätte ihn nicht gebraucht und habe mich einfach, das war für mich frustig, muss ich echt sagen.
Ja, man muss sich vorstellen, das ist praktisch so eine Art Puzzle-Boss, weil du bist hinter Deckung, aber die kann kaputt gehen und da tauchen halt eine Handvoll Gegner auf, während der Hauptboss dich immer beschießt und du musst die Gegner halt ausschalten, während der nicht auf dich schießt. Und wenn du die richtige Reihenfolge nicht raus hast, ja, oder eine Phase verpasst, ja, weil du gerade selbst am Nachladen bist, dann bist du sofort tot, weil das Spiel dir
weil die Deckung kaputt
null geht. Fehler verzeiht im letzten Boss und Das ist sehr, sehr frustig, wie du schon gesagt hast, Andreas. Dieser letzte Bosskampf hat mir das gesamte Spiel ruiniert. Ich hatte gesagt, boah, ich würde das gerne nochmal zocken, ja, weil da war so viel schöne, lockere Ballerei drin, die einfach easy von der Hand ging und dann kommt der letzte Boss und der einfach daran zu denken, da nochmal durchzumüssen. Da habe ich keine Lust drauf.
Nee, also ich hätte gerade halt, was eben das Ende angeht, also ich denke ja schon manchmal dann je nach Spiel darüber nach, so ach komm, möchtest du die Challenge machen und das dann entsprechend im Schwierigkeitsgrad nochmal hochdrehen und nochmal da durch, aber wenn ich da schon merke, so da sind so ein paar Passagen drin, die dann einfach frustig sind, dann denke ich mir dann so, oh nee, lass es lieber.
Ja.
Ja, der Boss ist wirklich nicht schön, das gebe ich zu. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, mindestens einen Checkpoint gibt's dazwischen. Ich glaube, nach der zweiten Phase. Und dann hast du auf dem Helipad hast du auch wieder eine. Also mindestens 2 Checkpoints gibt's auf jeden Fall.
Ja, ich meine auch. Aber trotzdem bin ich da einige Male draufgegangen. Und
ich auch,
es hat ein bisschen gedauert, bis man da durch ist. Ich meine, okay, gut, klar, es ist natürlich ein Bosskampf. Und der soll natürlich einen fordern. Aber die Art und Weise, wie du gefordert wirst oder was von dir verlangt wird, das finde ich halt einfach nicht spaßig, weil eben, wie Maurice ja schon gesagt hat, es wird von dir dann halt einfach verlangt, dass du dann das Muster lernst und nach dem Muster dann arbeitest und darfst dir wenig Fehler erlauben, beziehungsweise darfst du auch kaum Freiheiten dir nehmen, wie du da rangehst. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, diese Art von Bosskampf finde ich dann doch ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber gut, egal. Und die Inszenierung hat jetzt auch, finde ich, da nicht so viel rausgeholt, dass man halt einfach sagt so, boah, das war aber jetzt so fett inszeniert, dass ich da dann gerne mich da durchgequält habe. Also, ich meine, gut, man muss das natürlich jetzt auch aus meiner Perspektive oder wie bei Maurice dann, wir haben das natürlich jetzt lang nach seiner Zeit gespielt. Bei dir, Kai, ist es natürlich ein bisschen so, dass du das dann natürlich auch, wo es frisch und neu war, spielen konntest. Da warst du natürlich auch ein bisschen mehr, sag ich mal, euphorisiert aufgrund der Optik.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass mir die beiden von Kai vorhin angesprochenen Passagen halt, wo man das Geschütz auf dem Fahrzeug bemannt oder halt die Jetski-Passage, das waren schöne Auflockerungen. Das waren auch schöne Setpiece-Dinger, wo ich in der Aufnahme gedacht habe, das geht viel zu lang mit der Geschütz, dass du auf dem Geschütz bist. Aber wenn man es selber spielt, hat das irgendwie genau das richtige Timing, habe ich das Gefühl. Also das ist schwieriger zuzuschauen, als selbst zu spielen. Weil wenn du selbst spielst, bist du gerade in dem Flow drin. Und da wirkt es nicht so lang, wie wenn man es einfach nur zuschaut. Und da kam durchaus ein falsches Bild bei mir an, wie der erste Teil sich macht. Wie gesagt, also das ist der Teil, von dem ich gedacht habe, der wird mir überhaupt nicht gefallen. Wo ich gesagt habe, das ist wirklich nur, geh in einen Raum, das ist eine Arena, baller, und dann gehst du in die nächste Arena und da wiederholt sich dann dieser Kreis. Und wenn man sich das wirklich nur so anschaut, dann merkt man nicht, wie toll sich diese Steuerung anfühlt, wie viel Spaß es macht, da einen Headshot nach dem anderen zu verteilen und dann immer diese Sprungpassagen und Fahrzeugpassagen, das Auflockern, immer in den Momenten, wo das Ballern langsam zu viel wird. Und die wussten genau, wo sie aufhören müssen, nur halt am Schluss nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn sie irgendwie so eine geskriptete Passage drinne hätten, halt auch, wenn das auch ein Fahrzeugding wäre oder sowas, weißt du, wie dann, wenn du einen Helikopter runterholen hättest müssen, anstatt halt diesen phasenweise dich auf dem Schiff vorzukämpfen, das wäre vielleicht besser gewesen, aber das, klar, am Ende ist man, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja.
Ja, wir lernen im ersten Teil auch schon zwei Protagonisten kennen, die uns die ganze Serie begleiten. Nämlich den guten Sully, Victor Sullivan, der so eine Art, ja, Ziehvater ist für unseren guten Nathan Drake, würde ich sagen. Und seine spätere Freundin Elena Fischer, die ja am Anfang schon direkt beim Start des Spiels mit ihm auf dem Boot da zusammen ist. Das ist eine Reporterin, die da halt irgendwie für irgendein Magazin da eine Dokumentation drehen will. Und ja, man trifft sie immer wieder im Spiel und sie wird uns auch in den weiteren Spielen begleiten.
Ja. Was der erste Teil auf jeden Fall schwächer macht als die Nachfolge, ist halt, wie oft du mit anderen Figuren unterwegs bist, weil du sagst, die sind jetzt mit dabei, aber Sully stirbt angeblich am Anfang, dann ist er erstmal weg. Du haust ja vor Elena ab und dann wird sie gekidnappt und du bist einfach konstant alleine und führst Selbstgespräche, weil deine Partner immer wieder etwas zustößt, damit sie nicht auch mit rumlaufen müssen. Und das ist etwas, wo ich halt wirklich verwöhnt war, weil ich halt Uncharted 4 vor der Trilogie gespielt habe, im Gegensatz zu Andreas. Wo ich halt daran gewöhnt bin, dass Sam und Sully immer mit dabei sind und dieses Dreiergespann einfach gemeinsam Hand anlegt, ja. Und man nicht konstant alleine durch diese Ballerpassagen gehen muss.
Ja, das ist im ersten Teil noch ein bisschen wenig, das stimmt. Also du hast Passagen am Anfang mit Sully und hinterher auch mit Elena, wo die halt dabei sind. Und auch zum Schluss da im Bunker ist Elena, glaube ich, mit dabei, zumindest teilweise.
Ja, aber dann wird sie wieder entführt.
Dann wird sie wieder entführt, ja. Ja, das wird dann von Teil zu Teil wird das natürlich dann besser, ja. Also wo du hast dann mehr Passagen mit Partner. Ja, apropos, sollen wir dann schon zu Teil 2 übergehen, weil ich glaube, viel mehr kannst du zum ersten auch nicht sagen.
Ja, ich will nur noch eine Sache zum ersten sagen, dass die Optik, dadurch, dass sie halt sehr limitiert ist, du hast halt wirklich nur eine Gegend, du merkst schon, dass das älteste Spiel der Trilogie ist, weil du hast nur Wald und Stein und manchmal so fährst du so durch so eine Ruine, durch so eine Stadtruine, aber das ist alles sehr flach von der Umgebung. Du hast wenig, was heraussticht, und dann legst du irgendwann den zweiten Teil ein und du denkst dir nur, was zur Hölle. Alles ist ausmodelliert, alles vollgespickt mit Details und alles kannst du anfassen oder irgendwie mit interagieren. Wenn du da andotscht, dann kippt der Kessel um, der da auf dem Tisch steht und so weiter und so fort. Und du denkst dir, boah, ist das wirklich vom selben Studio, die den ersten Teil gemacht haben, wo du in diesem statischen Wald bist, ja, wo nichts sich ändern kann, außer vielleicht die eine Holzkiste, die da ist, damit die Deckung auch mal zerstört werden kann. Und das ist schon ein Quantensprung, wie viel Budget die da scheinbar hatten, zur Verfügung hatten, wenn man den ersten Teil spielt und dann direkt in den zweiten überwechselt.
Ja, das habe ich ja leider nicht getan. Ja. Ach, übrigens, was mir jetzt gerade auffällt, oder was mir schon mal aufgefallen ist, aber mir jetzt gerade wieder auffällt, der erste Teil, Drake's Fortune, heißt auf Deutsch Drake's Schicksal, habe ich ja eben schon gesagt. Der zweite Teil heißt dann Among Thieves oder beziehungsweise Unter Dieben. Aber der dritte Teil, Drake's Deception, hat keinen deutschen Untertitel bekommen. Was ich ein interessantes Detail finde. Also ich habe jedenfalls keinen gefunden. Anscheinend haben die da gedacht, ach ja, die Leute kennen das jetzt in Englisch.
Ja, wenn ich mir meine Collection anschaue, ich habe ja das leider mit dem hässlichen neuen Cover, da sind die Titel auch alle englisch, also auch die vom ersten und zweiten Teil.
Ja gut, ich habe meine PS3-Version mittlerweile verkauft, aber da stand es halt immer in Deutsch drauf, auf den ersten beiden und beim dritten Teil nicht. Obwohl ich die deutsche Version hatte. Und ich habe auch jetzt nicht irgendwie gefunden, dass es da einen deutschen Titel zu gibt. Aber gut, nur so am Rande. Ja, Teil 2, der kam, wann kam der? 2009, ne? 2 Jahre später, ja. Und der hat für mich alles nochmal um mindestens 2 Stufen angehoben. Allein schon der Anfang, der Auftakt vom Spiel, wenn du da an dem Zug da erstmal hochkrabbeln darfst, der da über die Klippe hängt, das war schon so richtig, richtig filmisch inszeniert und andauernd bricht irgendwo was ab und du kommst von einer Cutscene in die andere. Das war schon irgendwie sehr, sehr, sehr beeindruckend und ich habe das Spiel geliebt. Ich habe das direkt 2-mal hintereinander durchgespielt auf der PS3, weil es mich so dermaßen gecatcht hat. Ich ist auch heute immer noch mein Lieblingsteil. Habe ich ja auch in unserem Durchspiel, ist ja kein richtiges Let's Play, kommentierten Gameplay hab ich's gesagt. Das ist mein Lieblingsteil, Teil 2.
Jetzt bin ich gespannt, was Andreas sagt.
Ja, also bezogen jetzt auf die 3 Teile dann, ne? Ja. Weil es wäre jetzt natürlich unfair, wenn wir jetzt noch den 4. dazu nehmen, weil dann würde ich sagen, auch wenn ich noch nicht durch bin,
den 4. kannst du nicht dazu zählen. Ich meine jetzt nur die ersten 3, davon ist der 2. mein Lieblingsteil.
Der 2. ist dein Lieblingsteil, boah, jetzt,
Okay, ich merke schon, wir sind auf einer ähnlichen Linie, weil ich finde leider Gottes, dass das der schwächste Teil ist. Du sagst das Intro.
Der schwächste? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde schon sagen, dass der 3. für mich nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Also ich fand, also für mich war das tatsächlich so, wie eine Treppe, die ich nach oben gehe, dass okay. Der 1. war so okay, der 2. war geil, wobei der 2. auch ein paar Dinge schlechter gemacht hat. Der war nicht in allen Belangen besser, aber beim 3. dachte ich mir, jetzt sind wir auf einem guten Weg, auch wenn ich beim 3. dann auch wieder so ein paar Punkte hatte, denn ich muss sagen, ich hatte mit der einen oder anderen Hinsicht hatte ich immer mit der Steuerung zu kämpfen. Entweder war es mit dem Schießen, kam ich nicht so ganz klar, oder mit dem Klettern. Eins von beiden war immer so ein Punkt in den Spielen, wo ich angeeckt bin.
Ja, dann nehme ich das schon vorweg, weil ich finde, alle Uncharted-Spiele sind Scheißspiele. Die Steuerung ist immer kacke. Ich finde, die Sprünge, dadurch, dass die halt so geskriptet sind, fühlen sich unbalanciert an. Ich hasse das wie die Pest. Das ist dieser, für mich, ich nenne den Uncharted-Jump, ja. Du rennst auf eine Klippe zu, und weil das Spiel weiß, dass du darüber springen musst, kann Nathan Drake plötzlich 20 Kilometer weit springen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder er wird versetzt. Und er springt schräg.
Und dann, weißt du, und dann ist da eine Häuserwand und du siehst, oh, da ist ein Zaun, wo, wenn ich mich ausstrecken würde, ja, ich darüber klettern könnte. Aber das Spiel sieht nicht vor, dass du darüber klettern kannst. Und plötzlich hüpft Drake wie ein kleines Mädchen. Und du denkst dir nur, was zur Hölle ist das?
Ja, und das ist dann diese 2 Welten, ne? Und dann denkst du manchmal so, okay, du kannst eben mal kurz hier einen Sprung machen oder kannst da um die Ecke und du fällst in den Tod und denkst dir so, hä? Und in einem anderen Punkt, ne, wo du gerade schon sagtest, wo das dann einfach geskriptet vom Spiel so vorgesehen ist, dann kannst du irgendwie einen Kilometer weit springen. Und das ist so, du kriegst kein Sprunggefühl bei dem Spiel. Ich hab, selbst im 4. ist es immer noch so, dass ich mich mit dem springen und mit den Punkten, wo, wie das funktioniert, ich komme damit nicht klar. Das ist jedes Mal.
Ich finde, der 4. erleichtert da vieles dadurch, dass du diesen Enterhaken hast.
Das stimmt.
Der nimmt aus der Spannung raus, aus der negativen Spannung, weil du selbst, wenn du mal den Sprung versemmeln solltest, immer noch dieses Rettungsseil hast.
Ja, und erinnert ich finde, so ein bisschen an Batman, der sich dann da auch immer, wenn man sich mal versprungen hat, dann einfach nochmal hochziehen kann.
und ich finde wirklich halt, dass das schlechte Spiele sind, ja, wenn es rein ums Gameplay geht. Aber ich hätte die nicht durchgesuchtet, wenn da halt nicht diese eine Komponente wäre, die alle durch die Bank gut, also durch die Bank durch gut machen. Und das ist halt, wie die inszeniert sind. Und selbst da sehe ich beim zweiten leider die Schwächen, die wir auch schon in unserem Durchlauf da kommentiert hatten, weil wenn wir bei dem Anfang sind, aus heutiger Sicht lache ich darüber, dass das halt damit anfängt, mit einer Szene, die dann halt später drin ist, weil das mittlerweile ja jedes zweite Spiel macht, gefühlt. Aber das Problem an diesem Intro ist, dass du an dem Zuho kletterst und auf einmal schnipp, bist du an einer ganz anderen Szene, dann wird da ein bisschen Exposition gemacht, und dann wieder Schnitt, bist du an dem Zug, dann läufst du 3 Meter und dann fällst du wieder zusammen und Schnitt, du hast auch noch diese komischen Schnitte drinne und kein Gefühl von Zusammenhang. Und es ist nicht so, dass diese Zugszene direkt danach stattfindet, nach diesem Intro, ja, dass währenddessen aufgebaut wird, sondern das ist irgendwann in der Mitte des Spiels, nachdem du viele andere Sachen gemacht hast. Und deswegen fühlt sich das so out of place an. Deswegen fühlt sich das so, es fühlt sich an, als bräuchte man die Action-Szene am Anfang, aber wollte auch gleichzeitig den typischen Anfang haben, dass man erstmal so einen kleinen Einbruch macht und man war sich nicht sicher, wie man das macht. Und dann hat man einfach beides zusammengelegt und immer diese komischen Schnitte drin gehabt.
Ich habe damit kein Problem gehabt. Was geändert wurde, ist das Kampfsystem, das Nahkampfsystem. Vom ersten zum zweiten Teil. Im ersten Teil konntest du noch nicht kontern, sondern nur quasi draufkloppen. Im zweiten Teil hast du noch einen Kontermove. Und das wird im dritten Teil, glaube ich, dann auch nochmal sogar erweitert. Da hast du mehrere.
Da hast du ein richtiges Kampfsystem, ja.
Da kannst du dann auch wegschubsen und dich ducken und sowas, ne? Aber im zweiten Teil kannst du zumindest schon mal kontern. Musst du auch, wenn du verschiedene Schläge nicht im richtigen Moment konterst, dann, ja. Wenn die falsche Person vor dir steht, dann stirbst du.
Ja. Und das ist auch der, wo wir bei den Gegnern schon sind, der nächste Punkt, weshalb ich Uncharted 2 am schwächsten finde. Ich habe das Gefühl, die Leute haben sich beschwert bei Uncharted 1, dass die Gegner zu einfach sind. Und jeder scheiß Gegner in dem Spiel ist ein gepanzertes Arschloch, der halt ein Kugelschwamm ist, ja. Jeder Gegner, selbst der einfachste Arsch, der da rumläuft, hat eine fette Schutzweste an. Ich weiß nicht, wieso die Headshots mir im zweiten Teil schwerer gefallen sind, aber wenn du auf die ballerst, dann fressen die Kugeln wie sonst was. Und das wird nur schlimmer, weil je weiter du im Spiel voranschreitest, desto besser gepanzert werden die, weil die wissen, oh, Drake ist hinter uns her. Dann haben sie später Helme auf und dann kommen sie halt immer fetter gepanzerter an und brauchen immer mehr Kugeln und immer mehr.
Ja, und dann laufen die dann einfach in ihrer fetten Panzerung mit ihrer Schrotflinte seelenruhig auf dich zu. Du denkst dir, scheiße, hast du schon ein Magazin in den Rhein geballert und der ist immer noch nicht weg. Der steht dann gleich vor dir und pustet dich dann mit 2 Schüssen weg. Und das ist so fies. Ja.
Das ist mir am Helme Ende so oft passiert.
Und dann auf den Kopf. Mit dem Maschinengewehr die Helme wegballern und dann auf den Kopf zielen.
Ja, natürlich.
Fand das aber nicht so tragisch.
Nein, ja. das geht. Ich meine, hab's ja auch durchgespielt. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, in so einer Art von Spiel ist es so ein bisschen unbefriedigend, wenn die Gegner dann halt einfach so unmenschlich viel aushalten. Also dann
Es ist halt unrealistisch. Wenn du den ersten Teil spielst und dann bist du halt tot, wenn dich eine Granate triffst. Ja, aber im zweiten Teil, da wirklich einfach nur dadurch, dass sie gepanzert sind, von Anfang an hast du das Gefühl, dass die Waffen einfach weniger befriedigend sind vom Gefühl, ja.
Ja.
Und du die andere Tricks suchen musst. Es ist immer toll, wenn dir dann eine Stealth-Passage gelingt, aber wenn dich das Spiel in eine Ballerei zwingt und das macht es zum Ende hin halt andauernd, dann ist das halt super nervig, wenn halt genau dieser Typ kommt, den Andreas beschrieben hat, dieses Arschloch mit der Schrotflinte und dann sind da 3 Stück davon, weißt du? Und du bist gerade dabei, hier rumzurennen, weil du Munition brauchst, um die scheiß Helme von deren Köpfe zu schießen. Das macht, also mir hat das einfach keinen Spaß gemacht mehr zu dem Zeitpunkt.
Also was sowas angeht, feiere ich ja immer noch von Wet. Da gab es einen Schwierigkeitsmodus, wo du dann wirklich die Gegner dann mit 1 bis vielleicht 2 Kugeln weggehauen hast. Aber das galt dann für dich dann auch, dass du ziemlich fragil warst. Aber das hat sich so geil angefühlt, das zu spielen. Ich habe das so gern auf diesem Modus durchgespielt, weil es sich halt einfach irgendwie gut anfühlte. Das war
ja, okay, mag sein, dass das Gameplay und die Shooter-Mechanik schlechter ist als vielleicht in Teil 1. Mir ist es nicht so bewusst.
Ich finde, dass sich die Steuerung besser anfühlt und präzise halt auch, weil du schneller, weil die Bewegung des Sticks schneller übertragen wird.
Umgesetzt wird, ja.
Aber es ist halt problematisch, dass von Anfang an diese gepanzerten Gegner da sind. Ja, die ersten Gegner, die du mit einer tödlichen Waffe, die du mit einer tödlichen Waffe begegnest, sind schon voll ausgerüstet. Und da fängt es halt an, dass du merkst, okay, es reicht nicht mehr ein oder zwei Schüsse abzugeben, sondern immer ein halbes bis ganzes Magazin pro Gegner. Und das nimmt mir halt den Spaß raus. Und ich sag nicht, dass du jetzt irgendwie falsch liegst mit deiner Ansicht, ja. Ich bin halt nicht gut in solchen Spielen und ich bin einfach von vornherein gefrustet gewesen, weil ich konstant irgendwo hängen geblieben bin. Am Anfang legst du diese Bomben und dann wirst du doch entdeckt und alle stürmen auf dich zu. Und das macht dann Uncharted 2 auch, finde ich, schlechter als der erste Teil. Das ist ein Wellenspiel. Du hast diese typischen Arenen, aber im ersten Teil ist das relativ überschaubar, wie viele Gegner da sind. Im zweiten Teil kämpfst du gegen Wellen, so hordemäßig, ja. Die erste Welle kommt, machst du alle platt, dann kommt die zweite Welle, machst du alle platt, dann kommt die dritte Welle, machst du alle platt. Und währenddessen hast du halt das Problem, dass die alle die Kugeln fressen, dass du andauernd hin und her hüpfen musst, damit du die Munition findest, weil die halt konstant ausgeht. Und das war zu viel Hektik für mich. Ich bin damit einfach das ganze Spiel über nicht klargekommen. Das war mein Problem.
Ich muss sagen, für mich war das eine Herausforderung. Ich habe den zweiten Teil, wie gesagt, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ich bin gestorben ohne Ende. Ja, ich habe mich da wirklich durchgefressen. Aber es ist das einzige der drei Spiele, also von der Trilogie, was ich wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe. Und das nur, weil ich das wirklich sehr herausfordernd fand und weil mir das dann auch irgendwo Spaß gemacht hat, mich da durchzufressen. Im Gegensatz zu den höheren Schwierigkeitsgraden hast du auf Normal ja auch noch Speicherpunkte, also Checkpoints zwischen den Wellen. Auf dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht. Da fängst du definitiv jedes Mal von vorne an. Und wenn du in der dritten Welle stirbst, hast du Pech gehabt, dann fängst du halt wieder von vorne an.
Dann hätte ich die Disc zerbrochen.
Ich hab's geschafft. Ich hab teilweise auch wirklich gefuscht, wenn du hinterher wenn du da oben im Himalaya bist, da in dieser Festung da oben, in diesem Kloster oder was das da ist, wo dann nachher auch der Eingang ist zu Shambhala, da kommen auch diese Minigun-Typen an, die fette Minigun haben. Und da habe ich mich wirklich am Rand runterfallen lassen, bin dann am Rand entlang gehangelt und dann jedes Mal hinter die geklettert, weil du kannst dann quasi so rumklettern einmal, hinter die geklettert, hoch, draufgeballert von hinten, wenn die sich umgedreht haben, wieder runterfallen lassen, wieder rumgeklettert auf die andere Seite. Ich musste die wirklich verarschen, anders hätte ich die nicht platt machen können. Ja, aber ich hab's geschafft.
Ja, und dann stehen
mir
da halt
hat
noch,
das wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, mir macht sowas keinen Spaß. Und dann stehen da halt noch 20.000 Sniper zum Ende hin. Ich weiß auch nicht, wo die alle her haben. Du hast mittlerweile irgendwie 20 Platoons platt gemacht in dem Spiel, ja. Weil, das muss ich ja auch sagen, du sagst ja, das ist ein Indiana Jones Typ. Ich würde eher sagen, das ist ein Indiana Jones Abklatsch, weil das halt immer noch ein Dieb ist am Ende des Tages, während Indiana Jones das ja, halt für die stimmt. Regierung macht, ja. Für die Kunst und für die Geschichte. Und Drake macht das halt in erster Linie, um selbst zu profitieren. Und der mordet sich ja durch. Das ist ja ein bekanntermaßen ein Running Gag der Serie. Aber irgendwann fragst du dich auch, ja, wo ist da die Grenze? Wenn du alle platt gemacht hast, aber trotzdem immer noch so 20 Wellen hinterherkommen. Und der scheinbar dieser, wie heißt der, Larasevich, also der muss eine Armee haben aus ganz Russland bestehend, ja. Das ist der Wahnsinn, wie viele Menschen du da platt machst.
Aber das ist ja sowieso so eine Sache bei dem Spiel, dass man sich echt fragt, was ist das eigentlich für so ein Typ, den man dann spielt. Auf der einen Seite, wie du schon sagtest, eigentlich jemand, der eher dann sehr egoistisch an das Ganze rangeht und dann halt Schätze finden möchte irgendwo, aber dann halt blöderweise immer wieder leer ausgeht. Und auf der anderen Seite dann halt eben Massenmörder ist. Und dann ist er so ein lockerer, charismatischer Typ, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und eigentlich so total freundlich und nett tut. Das ist irgendwie...
Ja, es sind nicht immer alle freundlich und nett. Ne? Wir lernen dann hier im zweiten Teil ja auch noch andere Charaktere kennen, nämlich
dieser Chloe Fraser. Brite.
Der scheiß Brite, ja. Ja, der am Anfang, der Brite, mit dem du da den Überfall machst in der Türkei, ja, der hat auch so einen wunderschönen britischen Akzent. Ja,
ja, ich hab die Teile auf Englisch gespielt, weil ich Golden Abyss und Teil 4 schon auf Englisch gespielt hatte. Die Synchros sind wieder alle super. Das Motion Capturing ist ab Teil 2 großartig. Das sind alles Dinge, die diese, wo sie von Anfang an schon perfekt waren, ja. Da kann man Naughty Dog echt nichts lassen. Die wissen, wie man so eine Szene darstellt. Und der zweite Teil, wie gesagt, ich finde, dass er spielerisch am schwächsten ist, aber der hat halt auch schon diese krassen Setpieces, die du einfach im Kopf behältst, nachdem du das durchgespielt hast, ja. Wenn du über die Dächer rennst in dieser Stadt, wo gerade Bürgerkrieg herrscht, und du das Hotel raufkletterst und plötzlich siehst du, ach du Scheiße, das ist ein Kampfheli und ich bin der Arsch, den der anvisiert. Und dann so im bester Sturm langsam fünfmal hier von Dach zu Dach springst und den irgendwann runterholst. Das ist so geil. Und dann kommt halt die Zugsequenz. Die macht an sich auch keinen Sinn, weil erst bist du im Wald, dann fährst du durch den Tunnel, auf einmal bist du im Schneegebirge. Aber wie das aufgezogen ist, ist halt atemberaubend, ja. Dann bringst du später die Waggons hinter dir zum Explodieren, die reißen alles mit sich mit, aber du schaffst es gerade noch so, dich am letzten Waggon festzuhalten, der nicht explodiert ist. Und die Setpieces an sich sind schon geil. Das ist etwas, wo ich durchaus verstehen kann, dass du sagst, dass dir deswegen mit die Uncharted-Reihe so gefällt.
Ja, vor allen Dingen sind eben die Punkte, die du gerade gesagt hast, die Setpieces ab dem zweiten Teil richtig in Erinnerung geblieben und abwechslungsreicher geworden und wirklich die Inszenierung insgesamt natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt worden. Und Motion Capturing ist auf jeden Fall ein Punkt, den man erwähnen muss, weil das ist auch eine Sache, die ist wirklich, da haben sie immer sehr viel Arbeit reingelegt und das merkt man auch. Also die Art und Weise, wie sich die Charaktere durch das Spiel bewegen oder generell in den ganzen Sequenzen, wie sie interagieren und wie die Charaktere gemacht wurden. Also das ist schon geil. Also gerade natürlich, wenn ich jetzt, wo ich noch aktuell den vierten Teil spiele, denkst du dir echt, ist Wahnsinn.
Irre. Ja, der vierte ist wahnsinnig, was das angeht. Und ich muss auch sagen, die drei Spiele haben sich dadurch ein bisschen veraltet angefühlt, weil die Figurenmodelle aus heutiger Sicht sind halt ein bisschen altbacken. Ja,
also insofern bin ich ja ganz froh, dass ich das jetzt wirklich in der Reihenfolge gespielt habe. 1, 2, 3 und jetzt halt aktuell 4 und habe dann zum Glück nicht den Rückschritt. Also ist natürlich immer so ein bisschen blöd, weißt du, wenn du jetzt dann den vierten gespielt hast und du sagst dann, ach komm, ich will dann nochmal in die vorherigen reingucken und denkst dann erstmal so, oh, jetzt muss ich erstmal meinen Kopf eine Stelle zurückstellen.
Ja. Der zweite Teil ist es auch, wo dann die Puzzledichte erhöht wird. Und da merkst du dann auch den Maßstab im Gegensatz zu Teil 1. Es gibt am Ende, wenn du halt in Nepal bist, gibt es einen Raum, da gehst du auf so eine Klippe zu und da ist eine riesige Schlucht und die erstreckt sich so 100, 150 Meter weit bis nach hinten und da siehst du ein kleines Tor, wo du hin musst. Und dann fragst du dich, wie komme ich über die Schlucht? Und dann siehst du links und rechts gewaltige Monumente und das Geile an Uncharted, und das liebe ich wirklich an Uncharted, ist, dass du immer diesen Startpunkt hast. Und da wird dir gesagt, das hast du ja in Teil 4 jetzt auch gerade, du bist am Anfang von dieser Jeepfahrt und da siehst du hin den Vulkan. Und dann weißt du, wenn ich diese Passage durch habe, bin ich genau da.
Mhm.
Und dann kletterst du im zweiten Teil halt über diese wahnsinnigen Mechanismen und du denkst hier nur, ach du Scheiße, das sind die ersten Sprungpassagen, die ich hier gerade bewältigen muss. Da sind kleine Rätsel dazwischen geschoben, ein bisschen Timing-Puzzles, wo und wann du springen musst. Und so 15, 20 Minuten später, das ist nicht lange, ja, aber dann bist du plötzlich auf der anderen Seite, dann guckst du nochmal zurück und denkst dir, ach du Scheiße, das für sich, ja, hätte schon ein kleines Indie-Spiel sein können. So irre, wie das aufgezogen ist, rein vom Maßstab her.
Das ist auch meine Lieblingspassage in dem Spiel. Also alles ab, wenn du in dem Dorf in Nepal oben bist, also nach der Zugfahrt kommt das ja, wenn du dann da oben in dem Dorf bist, das Dorf allein schon, wie das aussieht, wenn du dann da dich umguckst und dann das riesige Gebirge im Hintergrund.
Ja.
Und dieses ausmodellierte Dorf und dann diese komischen, keine Ahnung, wie diese riesen Kühe, die da stehen, heißen, die kannst du auch schön wunderbar streicheln. Gibt's übrigens auch ein Achievement für. und all solche kleinen Details. Und dann gehst du halt mit diesem einen Kollegen da, der nicht deine Sprache spricht, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Tenzin, mit dem gehst du dann da in den Himalaya hoch und dann entdeckst du diese Tempelanlage da, wo du gerade von erzählt hast. Und ja, das ist wirklich so auch mein Highlight des Spiels. Ich finde das Wahnsinn. Das ist meine Lieblingspassage.
Ja, und Andreas, du hattest vorhin den Fotomodus vom Vierer erwähnt. Die komplette Trilogie hat auch einen Fotomodus spendiert bekommen. Und ich habe das so oft benutzt.
Aber der Fotomodus ist eh eine geile Sache, weil er ja auch in Last of Us dann ja reingekommen ist und so weiter. Also das ist wirklich eine schöne Sache, dass sie den für sich entdeckt haben. Und ich meine, ich habe den jetzt nicht so intensiv genutzt, aber ich finde es halt wirklich schön, dass er drin ist. Und wenn man dann auch mal sieht, was da für Bilder rauskommen können, wirklich toll.
Ich bin wirklich alle 5 Minuten stehen geblieben und habe gesagt, boah, hiervon kann ich einen geilen Screenshot machen. Und ich habe auch ein paar ja in unserer Gruppe rumgeschickt gehabt. Und da hast du dann teilweise Filter, wo, wenn du die Augen zukneifst, könntest du meinen, das stammt aus dem Film. Das sieht so spektakulär aus, von der Inszenierung her teilweise, dass das dir halt den Atem verschlägt. Ja, und mit dem richtigen Filter kannst du das halt überdecken, dass das halt ein PS3-Spiel mal war. Und ich habe das geliebt, ja, wenn ich gerade von dem Helikopter angeschossen werde und über die Dächer springe, dann mitten im Sprung zu pausieren und an den richtigen Winkel zu finden, dass man die Kugeln schön rumfliegen sieht und wie die Einschläge gerade in die Häuserwand so ein bisschen von der Wand mitreißen und das dann schön im Fokus stellt. Und man kann so viele coole Sachen mitmachen. Ich liebe Fotomodi in Spielen. Uncharted 4 hat mich daran damals verkauft und ich hoffe, dass auch zum Beispiel das neue God of War einen Fotomodus drin hat, auch wenn der nicht passt, ja, aber ich finde es einfach großartig, Screenshots so verbessern zu können, weil ich mache gerne Screenshots von Spielen und das bereichert nochmal die Erfahrung, so die schönsten Momente nochmal festhalten zu können in Screenshot-Form.
Du hast ja eine PS Pro, ne? PS4 Pro.
Ja.
Dann freu dich auf Horizon Zero Dawn, da ist nämlich auch ein Fotomodus drin.
Habe ich gehört, ja.
Auf der Pro sieht das natürlich auch noch mal ein bisschen besser aus als auf meiner normalen PS4. Da kannst du schöne Fotos machen.
Werde ich.
Ja. Was haben wir noch vergessen zu Teil 2?
Der scheiß Panzer. Ich hasse diesen Panzer.
Der scheiß Panzer. Ach, du meinst das Ding, was durch die Stadt dich verfolgt?
Ja. Du hast, als du das Dorf erwähnt hast, ist mir wieder eingefallen, der Horror, den ich erlebt habe mit diesem Scheißding. Das Ding zerstört man nämlich nicht normal, indem man darauf schießt ein paar Mal, ja, mit dem Raketenwerfer, sondern das ist so eine halb geskriptete Sequenz, aber halb auch Echtzeit-Gameplay, weil du halt trotzdem mit dem Raketenwerfer ein paar Mal drauf schießen musst. Aber du musst halt du musst vor dem fliehen und ihn gleichzeitig verfolgen, das ist immer so ein Hin und Her. Und das halt durch dieses kleine Dorf. Und da ist nicht immer ideale Deckung oder manchmal musst du halt Snipern ausweichen. Und dadurch, dass das Dorf so komisch aufgebaut ist, bin ich da so oft irgendwo hängen geblieben oder hab nicht gesehen, dass da oben jetzt links aus der Ecke gerade ein Sniper wieder auf meinen Kopf gezielt hat. Und dann schießt natürlich auch die ganze Zeit dieser blöde Panzer auf dich, ja. Und
ja, und zerstört die ganzen Deckungen.
Ja, es hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja, ist eine frustige Stelle, vor allen Dingen auf hohem Schwierigkeitsgrad, weil du dann nämlich mit jedem Schuss stirbst. Aber ja, ist eine der coolsten Ballerpassagen eigentlich, also von der Inszenierung her und so. Wahnsinnig kinoreif inszeniert.
Da finde ich den Kampf gegen den Helikopter oder die Schlacht auf dem Zug besser.
Das ist auch gut, ja.
Die beiden finde ich besser inszeniert und die haben auch weniger das Problem, dass du da die ganze Zeit das Gefühl hast, irgendwie von links oder rechts aus dem Nichts erschossen zu werden.
Ich hatte bei der Panzerpassage, habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie bei Soldat James Ryan, ey. Also wirklich, wenn du irgendwo hinter einer Steinmauer hockst und dann ballert der Panzer und dann pff, fliegen dir die Steine um die Ohren. Also das war schon sehr beeindruckend. Ja. Ich finde Teil 2, wie gesagt, ist mein Lieblingsteil. Allein von der Story her, von der Inszenierung her und so, finde ich, ist das der rundeste. Weil, wenn wir jetzt zu Teil 3 kommen, den finde ich halt von der ganzen Story her nicht so geil. Ich weiß gar nicht, Amy Henning hat ja die Stories geschrieben und ich glaube, bei Teil 3 war sie nicht mehr mit an Bord.
Ja, ich glaube, und ich werde das jedes Mal erwähnen, wenn wir über Uncharted 3 sprechen, aber es regt mich bis heute auf, dass sie zugegeben haben, dass sie das Teil geschrieben haben, indem sie sich erst die Setpieces ausgedacht haben und dann eine Story drumherum geknüpft haben. Weil es gibt einen Moment in dem Spiel jetzt, wo wir schon im dritten Teil sind, da wirst du unter Drogen gesetzt und dann wirst du gefangen genommen.
Und dann, ich wollte das gerade erwähnen. Das ist der einzige Punkt.
Passage so sehr.
Das ist der einzige Punkt, der mich am dritten Teil stört, weil sonst finde ich das eigentlich kein schlechtes Spiel. Aber diese Passage, das ist so.
Du wirst, warum? Du kommst dann auf ein Schiff von Piraten und die halten dich dann da fest. Und dann kämpfst du dich eine Stunde bis zwei Stunden dadurch.
Und der Schiffsfriedhof ist meine Nemesis.
Und dann hast du das halt hinter dich gebracht. Und was passiert als nächstes? Du wirst an Land gespült und bist wieder da, wo du vor der Entführung warst. Und dann merkst du genau das, was ich gerade gesagt habe, dass sie sich das Setpiece ausgedacht haben und gedacht haben, oh scheiße, wie packen wir das in die Story? Okay, er wird einfach mal kurz entführt.
Ja, und diese ganze die Schiffssequenz, der Untergang dann von dem scheiß Schiff und dann der Schiffsfriedhof und alles, das ist so unnötig, weil erstens hasse ich die Passage.
Ich hasse sie wirklich. Ich hatte überraschend wenig Probleme damit. Aber die fühlt sich halt so witzlos an. Die erweitert die Geschichte nicht. Ja?
Nee.
Die Piraten, die du da killst, die spielen danach keine Rolle mehr.
Es bringt in der Geschichte, ist diese Passage überhaupt null wichtig. Also du kommst in der Gesamtgeschichte nicht weiter. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, warum du da jetzt ausgerechnet hingeschleppt wirst, also das, ich hab die, also das ist wirklich, also diese Passage war für mich so wirklich ein Graus, weil ich sagen muss so, warum? Also hätte das jetzt unbedingt da reingemusst.
Ja, ich finde, wie das inszeniert ist, ja, dass du halt in diesem sinkenden Schiff gerade kämpfst und du richtig siehst, wie der Wasserpegel langsam steigt, aber da sind noch Gegner und du musst irgendwie gucken, wo kann ich mich hochziehen, dass ich irgendwie rauskomme aus diesem Schiffsbauch. Und das ist schon cool aufgezogen. Weißt du,
hätten sie nicht irgendwie das so lösen können, dass diese Piraten irgendwas Wichtiges einfach klauen? Oder von mir aus dieses eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieses Gerät, wo er den Ring da reinsetzen kann und keine Ahnung, wie das Ding mehr hieß. Dann haben die Piraten das geklaut und der musste ihn nachjagen oder sowas. Irgendwie, dass das einigermaßen sinnvoll eingebaut wurde, aber so wie es drin war, war das schon sehr komisch.
Ja, weil es wirklich nur dazu da ist, nur ein cooles Setpiece in der Mitte des Spiels zu haben.
Ja.
Ja, halt das Schiff, ne, wenn das untergeht und du dich dann da über den Kronleuchter und so rettest.
Es sieht cool aus.
Das die Passage hat schon ein paar richtig geile Momente, das möchte ich echt nicht sagen. Es passt
ist schon
halt nur
cool
nicht
gemacht,
rein.
Ja. Aber das ist halt der einzige Grund, warum es drin ist.
Ja.
Weil für die Handlung bringt es null. Und wenn du das durch hast, bist du wieder bei Elena.
Ja, genau. Du wirst einfach wieder angeschwemmt und bist genau da, wo du aufgehört hast.
Ja, das ist so das halt Geilste, wenn Quatsch. Sich dann dieser Kreis schließt und du merkst so, okay, wie sinnlos das Ganze wirklich war.
Ja.
So, und das ist einer der Gründe, warum ich sage, der zweite Teil ist für mich runder als der dritte. Obwohl der dritte natürlich technisch wieder noch eine Schippe draufgelegt hat auf den zweiten.
Ich finde den dritten von den dreien am stärksten. Aber, und da war ich überrascht, wie recht du hattest. Ich hatte damals gesagt, als ich nur den dritten zur Hälfte durchgespielt hatte und keinen anderen Uncharted-Teil, dass ich den aufgehört habe, weil die Steuerung so scheiße ist. Und dann sagtest du mir, dass die das vom zweiten auf den dritten verschlechtert haben und ich konnte es nicht glauben. Wie kann dasselbe Team, die eigentlich nur einen Copy-Paste-Job in der Hinsicht hätten machen müssen, das verschlechtern? Und dann spiele ich Teil 2 und es ist alles präzise, ich habe halt nur Probleme mit den Gegnern. Und dann kommt Teil 3 und ich denke mir, wieso kann ich nicht mehr zielen? Wenn du in diesem U-Bahn-Schacht bist am Anfang, ich habe keinen einzigen Gegner getroffen. wenn ich nicht Kollegen dabei hätte, dann wäre ich 100-mal draufgegangen, weil ich nicht mehr treffen konnte. Und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die Steuerung ist so kacke im dritten Teil, dass ich nicht verstehen kann, wie man so einen Schritt zurückgehen kann im Gameplay.
Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Und eben deswegen mag ich den zweiten Teil lieber, weil der dritte hat für mich dann wieder zwei Schritte nach vorne und mindestens einen wieder zurückgemacht. Und irgendwo passt das nicht so richtig für mich
Der ist gut, aber irgendwie ist der zweite runder für mich. Ja, egal.
Ja, ja und trotzdem sage ich halt, dass der dritte für mich der Höhepunkt dieser Trilogie ist, weil der vieles besser oder richtig macht, was ich halt von einem Uncharted mir erhofft hatte. Wenn man Uncharted 3 spielt und Teil 4 schon kennt, dann merkt man, dass das dieser Übergangstitel ist. Weil Uncharted 3 ist mehr Uncharted 4, als es Uncharted 2 ist. Die ganzen Gegnerwellen, von denen ich in Teil 2 mich beschwert hatte, die sind im dritten Teil nicht mehr da. Du hast genau wie im ersten Teil wieder eine feste Anzahl von Gegnern, die tauchen im Raum auf. Und wenn die weg sind, sind die weg. Dann kommen nicht Verstärkungen, um dich zu ärgern, sondern einmal machst du alle platt und dann bist du auch durch und dann kannst du weiterziehen. Diese Passagen, wo du einfach nur rumläufst, wo du einfach nur Gespräche führst, wo du Puzzles löst, das ist von der Menge her krasser ausbalanciert als im zweiten Teil. Im zweiten Teil hast du 75% Ballereien und die restlichen 25% teilen sich mit Jump-Run-Einlagen und halt diesem Gesprächszeugs. Und im dritten Teil ist das, würde ich fast schon sagen, 50-50. Da hast du zwar auch immer noch viele Ballereien, aber du hast sehr viel mehr Ruhephasen, sehr viel mehr Passagen, wo du einfach mal laufen kannst, wo du mal gucken kannst, wo du kleine Rätsel hast, wo du kleine Hüpfpassagen hast, die nicht zu frustrierend sind und wo du immer mal ein bisschen durchatmen kannst, wo du zuhören kannst, einfach nur, was die Charaktere sagen, wo du ein bisschen der Geschichte folgen kannst, ohne zu wissen, dass da hinter der Ecke gleich die nächste Horde-Passage ansteht.
Dem kann ich eigentlich nur so zustimmen. Also da muss man sagen, das war auch so der Grund, warum ich dann tatsächlich sage, dass mir der dritte dann von den dreien tatsächlich am besten gefallen hat. Trotz der eben angesprochenen auch Kritikpunkte, die ich durchaus auch festgestellt habe. Aber da fand ich einfach so die Mischung und die Balance, das war wirklich halt angenehm, einfach da durchzuspielen. Es war einfach so ein richtig schönes, filmisches Action- und Rätsel und ein bisschen einfach genießen, Passagenspiel, also doch, hat mir sehr gut gefallen.
Du merkst richtig, dass sie gemerkt haben, okay, viele beschweren sich über die Ballereien. Anders kann ich es mir nicht erklären, weshalb sie die von Teil zu Teil reduziert haben. Und im vierten ist das ja, da geht das ja sogar in Richtung 25 zu 75 und zwar 25% ballern und 75%
rumhüpfen. Ich war und so. Beim vierten am Anfang ja schon so überrascht, wo ich die ganze Zeit dachte so, ja, wann geht's denn endlich mal los? Wann kommt jetzt hier der Punkt, wo es losgeht? Wann geht denn das los? und dann geht's halt endlich los, aber nur um danach dann erstmal wieder weg zu sein und dann denkst du dir so, okay, ich dachte, jetzt geht hier die Ballerei los. So. Weil man ist das ja dann doch irgendwie gewohnt von den vorherigen Uncharted-Teilen und ich war dann überrascht, wie wenig tatsächlich Ballerei dann erstmal am Anfang tatsächlich stattfindet, bis das tatsächlich mal losgeht.
Ja, und du merkst auch, richtig diese Entwicklung.
Lang, ja.
Ja. Du merkst halt richtig, wie die Reihe diese Entwicklung durchgeht. Vom reinen Shooter fast hin zum reinen Abenteuerspiel. Ja. Und ich finde die Reihe super faszinierend. Ich habe mich durch Teil 1 und 2 und auch den dritten Teil teilweise durchgebissen, ja, durchgequält. Ich habe geschrien und gejammert. Aber ich wollte halt dranbleiben, weil auch wenn mir das rein vom wie es sich anfühlt zu spielen, nicht gefallen hat, wie sich die Reihe entwickelt hat, was sie macht und was sie auch gut macht, das sind halt alles Dinge, die zum Glück überwiegen. Wo ich gesagt habe, ich muss dranbleiben, ich muss sehen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was als nächstes passiert. Und der dritte ist halt wirklich so der perfekte Übergang für mich gewesen, weil ich würde sagen, dass das, wie auch Andreas schon, eher die Teile in rückwärts angelegter Anordnung halt vom Spielspaß her angelegt sind, aber halt der zweite und der erste Teil bei mir vertauscht werden. Also 4, 3, 1, 2, so in der Reihenfolge wären das meine Titel und du merkst genau da, wo der Fokus liegt, ist immer das, was mir am meisten gefällt und zwar, wenn das Abenteuer im Vordergrund steht, macht's mir mehr Spaß, wenn das Ballern mehr im Vordergrund steht, macht's mir weniger Spaß.
Was wir jetzt vergessen haben zu sagen, ist, dass der dritte Teil, genau wie der vierte Teil, so ein bisschen Hintergrundwissen zu Drake offenbart, weil wir den nämlich am Anfang vom dritten Teil auch mal in jung spielen dürfen.
Ja.
Was ich sehr schön fand. Und der Film, der ja jetzt irgendwie geplant ist, der soll ja auch Nathan Drakes junge Jahre irgendwie darstellen, ne? Soweit ich das mitbekommen habe.
Young Peter Parker, meinst du?
Ja, so ungefähr.
Weiß ich nicht, ob ich das brauche in Filmform. Das Einzige, was ich noch am dritten nicht mochte, ist, dass das schon wieder diese Francis Drake-Geschichte aufwürfelt. Weil ich hatte das Gefühl, okay, der erste hat das schon zu Ende gebracht und aus irgendeinem Grund wird der im dritten Teil schon wieder in diese Geschichte hineingezogen. Und das fühlte sich sehr einfallslos, sage ich mal, an. Da hätte ich mir gewünscht, dass der Aufhänger ein anderer wäre und nicht schon wieder derselbe wie im ersten Teil.
Ja, er ist halt ein Waisenkind, ne? Und deswegen hat er sich dann irgendwann, weil er so abenteurermäßig ist, da und eigentlich ein Dieb in Kolumbien oder so, wo er das da auch immer spielt, hat er sich dann halt den Namen Drake gegeben und sagt dann, er ist halt ein Abenteurer und Schatzsucher aller Sir Francis Drake. Aber wir erfahren halt hier, dass er am Anfang eigentlich nur ein Waisenjunge ist. Warum ein Waisenjunge ist, das erfahren wir dann wiederum im vierten Teil. Aber ja, und man lernt dann halt auch zu verstehen, wie die Beziehung zwischen ihm und Sully so richtig aufgebaut ist. Weil ja. Da gezeigt wird, wie er halt das erste Mal auf Sully trifft.
Was ich sehr cool fand. Ich mochte schön. Die Sequenz. Ja.
Im fünften ich Teil auch. Erfahren wir dann, was der junge Drake gemacht hat zwischen Teil 4, also aus dem Waisenhaus abgehauen ist, und Teil 3, wo er dann auf Sully getroffen ist. Weil diese Lücke muss irgendwie gefüllt werden. Wie ist er nach Kolumbien gekommen? Da bitte ich um ein komplettes Spiel.
Ja, das wird dann der nächste Standalone-DLC oder so.
Ja. Das erscheint dann für die Vita 2.
Ja. die Set-Pieces in Teil 3 fand ich auch großartig wie im zweiten Teil. Die Idee, in einem Flugzeug zu kämpfen, und dann bist du die Ladehaube, während dir fliegt, und dann wird halt die ganze Fracht rausgezogen, und du kämpfst dich an der Fracht entlang wieder rein, schaffst es aber nicht, weil das Flugzeug abstürzt, und dann fliegst du halt an einem Paket mit so einem Fallschirm dran, gen Boden, während du im Hintergrund das Wrack liegen siehst. Das ist spektakulär und unglaubhaft, wie was. Da gibt es nichts Zweites, ja. Das ist so irre. Aber es macht halt riesig Spaß, das zu spielen. Genau wie im zweiten Teil schon, sind diese Set-Pieces einfach dadurch, dass sie so irre sind, halt mit am spaßigsten zu spielen. Dann wirst du zum Ende hin ja unter Drogen gesetzt und glaubst denn, dass Sully schon wieder gestorben ist. Weil er muss ja, glaube ich, in jedem Teil sterben, so God of War-mäßig. Ja.
Und, nein, im zweiten nicht.
Und dieser Drogentrip, ich habe das erst gar nicht begriffen, weil dann fangen da Leute an zu teleportieren und ich dachte, oh nein, schon wieder diese scheiß übernatürliche dieses übernatürliche Element, was ich halt einfach nicht mag. Und dann haben die da daraus einen Gag gemacht, weil er unter Drogen stand. Und ich dachte nur, wie geil ist das denn, ja?
Und die waren auch nicht so schwer. Also die konntest du eigentlich ganz gut killen.
Du hast auch sehr, sehr starke Waffen in dem Areal bekommen. Aber halt die Idee ist geil, dass du denkst, ach du Scheiße, alles, was ich gerade sehe, ist wahr. Und auf einmal beginnst du der Mindfuck. Du kommst immer wieder durch die gleichen Gänge. Und auf einmal fangen halt Leute an, sich zu teleportieren. Und du denkst dir, was geht hier vor sich? Die brennende Villa, die aus Indiana Jones 3 entlehnte, in Anführungszeichen, Passage, wo du mit dem Pferd hinter einer Kolonne herreitest, ja. Das ist alles, was ich in Erinnerung noch habe. Und ich denke mir so, ich habe jetzt noch mal Bock, mit meinem Pferd dieser Kolonne hinterher zu reiten und einen Truck nach dem anderen auszuschalten. Habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf, nur weil ich dran gedacht habe.
Die Sequenz fand ich auch ziemlich geil. Also ja. Gerade so, das ist auch, wo ich über Uncharted 3 eben so nachgedacht hatte, ist eine der Szenen, die mir direkt in den Kopf kam, wie man halt durch die Wüstengegend geritten ist und das sah einfach geil aus.
Und es ist halt ein überraschend rundes Gesamtpaket dadurch, dass man, obwohl man das Gefühl hat, dass die teilweise planlos waren, dass sie teilweise Dinge eingebaut haben, die unnötig waren. Und trotzdem fühlte sich das rund genug an, dass ich das Gefühl hatte, konstant in die Welt gezogen zu werden, konstant irgendwie irgendwas zu haben, wo ich wusste, okay, da muss ich hin, das muss ich machen. Es gibt auch eine sehr lange Passage, das hat mich überrascht, was halt auch schon in Richtung Uncharted 4 schlägt, wo du dann durch die Wüste wanderst und fast am Ertrinken bist. Und das geht ungelogen 10, 15 Minuten und du denkst dir nur, ach scheiße, geht der jetzt wirklich drauf, ja? Das ist super gut inszeniert, super gut gemacht, weil du hast halt, du merkst dann irgendwann auch, dass du im Kreis gelaufen bist, was halt auch in echt passiert, wenn du durch die Wüste wandern würdest, ja? Du siehst Vater Morganas und alles, das ist einfach ein Wahnsinnsmoment nach dem anderen.
Was ich sagen muss, ist, dass der im dritten Teil auf jeden Fall der Endgegner ziemlich läppsch ist im Gegensatz zu Teil 1 und Teil 2. Ich meine, den Teil 1 hast du gehasst, der in Teil 2, der war eigentlich ganz okay vom Endkampf her und in Teil 3 ist es absolut lächerlich. Also es ist keine Herausforderung.
Ja, ich finde, dass er im Dreier zu leicht ist, aber ich mochte den in Teil 2 auch nicht, weil in Teil 2 rennst du immer nur im Kreis.
Ja, Teil 2 war doch dieser Raum mit diesem blauen Zeug, was explodiert ist und du bist eigentlich die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen. Daran erinnere ich mich auch. Man hat immer nur den Kreislauf gehabt und dann versucht dann ab und zu dann die Dinger im richtigen Moment in die Luft zu jagen und das war's eigentlich.
Ja, aber in Teil 3 ist es halt nur mehr oder weniger ein Kampf, ein Faustkampf.
Ja, wogegen ich nichts habe, weil das schon Timing verlangt. Es ist nicht so extrem wie im vierten Teil, wobei ich das auch gemocht habe, dass das ein Quicktime-Event ist, der letzte Boss.
Boah, den habe ich gehasst, den Kampf im vierten Teil.
Aber ich fand den super. Aber ich fand das schon gut, weil du halt trotzdem blocken musstest und kontern und so weiter und so fort. Das war nicht so, dass dir das alles abgenommen hat im letzten Kampf.
Ja, es fordert dir nochmal die komplette Erweiterung des Kampfsystems.
Ja.
Von Teil 1 zu Teil 3 haben sie es ja jedes Mal erweitert. Und das fordert dir dann halt wirklich das ganze Wissen ab. Du musst da wirklich deinen ganzen Skills aufbringen, um den da zu besiegen.
Ja, beim dritten war das doch halt relativ am Anfang ja auch extra noch dieser Barfight drin ist, wo du dann halt lernst, wie das Spiel dann halt mit dem Kampfsystem funktioniert.
Wo er eben die Kloschüssel da in die Fresse haut, oder?
Ja.
Wo dann schön, dass das Physikmodell demonstriert wird, ja.
Ja.
Und auch sehr schön gezeigt wird, wie dann halt auch Gegenstände dann in den Kampf mit einfließen können, beziehungsweise die Umgebung dann halt eben auch genutzt wird.
Ja, was ich übrigens, also es gab's aber in Teil 2 auch schon, es gibt da glaube ich eine Fluchtsequenz und wenn du dann im richtigen Moment irgendwie eine Taste drückst, dann schlägt er zum Beispiel die Kühlschranktür seinem Verfolger ins Gesicht und solche Geschichten. Das gab's in Teil 2 auch schon teilweise. Aber ja, in Teil 3 haben sie es natürlich noch mal verstärkt.
Ja, haben sie mal eine Schippe draufgelegt. Was natürlich, dass das ganze Gefühl, da wirklich dann gerade drin zu sein, dann noch ein bisschen anhebt.
Ja, du kannst auch von Teil zu Teil mehr stealthen, was ich gut fand. Weil ich habe im dritten Teil, du hast dich über den Schiffsfriedhof beschwert. Ich hatte kein Problem damit, auch weil ich einfach alle durchgestealtht habe, ja. Du kannst ja wirklich von Schiff zu Schiff schwimmen und dann alle lautlos ausschalten. Ich wurde kein einziges Mal entdeckt. Du kommst ja auf den zweiten Teil dieses Schiffsfriedhofs und auch da kann man locker sich durchstelfen. Und was ich aber sagen muss, ist, dass die Trilogie auf der PS4 ein bisschen buggy zu sein scheint, weil im dritten Teil hatte ich es vor allem, dass ich teilweise Sprünge hatte, wo ich dann durch Areale geflogen bin. Wenn man auf dem Flughafen ist, kurz bevor man zum Flugzeug rennt, ist man auf so einem offenen Feld und da stehen halt so Lastwagen und so weiter und so fort, die gerade Fracht ausladen. Und ich war vor dem LKW, bin gesprungen und auf einmal ist Nate geradeaus durch den LKW, durch hinter den LKW gesprungen. Und solche komischen Dinge hatte ich andauernd im dritten Teil, dass ich irgendwie weggeflogen bin, als hätte ich No-Clip aktiviert, ja.
Und du musst dir echt, wenn du einfach mal Spaß haben möchtest, Speedruns zu den Uncharted-Teilen angucken, die dann halt eben auf Glitches dann basieren. Was du da machen kannst in dem Spiel, das ist so witzig, durch was man alles durchspringen kann oder rausklippen kann oder allein diese Zugpassagen, ey, da habe ich Glitches gesehen, das ist unglaublich, wie du dann einfach nur in der Landschaft irgendwann rumstehst und der Zug fährt dann irgendwie eine Umdrehung dann ohne dich und ja, das ist Wahnsinn.
Ich habe ja bei unserem Durchspielen, da habe ich ja Fotos von Glitches aus dem ersten Teil hinten angefügt, glaube ich, an die letzte Folge.
Ja.
Wo wirklich komische Sachen teilweise zu sehen waren.
Ist einfach witzig.
Ja, also die Spiele haben schon auch auf der PS3 ihre Probleme gehabt. Ich weiß, dass ich auf der PS3 im zweiten Teil mal im Boden irgendwo in der Festung da oben im Himalaya festgebackt war. Da habe ich halt so halb im Boden gehangen und kam nicht mehr raus. Allerdings muss ich jetzt zugeben, dass im vierten Teil ist es mir auch passiert, dass ich in der Felswand hängen geblieben bin. Da habe ich mich mit dem Kletterhaken irgendwo musste ich durchschwingen und dann bin ich so irgendwie an den Felsen dran und dann hing ich im Felsen drin, so halb. Kam ich auch nicht mehr raus. Also, ja. Das haben die Spiele wohl alle gemeinsam. Ja. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein spezieller Fehler durch die Portierung für die Trilogie ist.
Nö, ja, aber es ist mir halt regelmäßig aufgefallen. Ja. Im ersten und zweiten Teil hatte ich das vielleicht einmal, ja, dass so ein Sprung mich irgendwie wegteleportiert hat. Aber im dritten Teil ist mir das andauernd passiert. Ich habe an der Festung gekämpft und die hatte ich aus der PS3-Version noch schrecklich in Erinnerung. Diesmal keine Probleme. Was allerdings auch unter anderem daran liegt, dass ich halt teilweise in der Gegner plötzlich platziert wurde, die ich dann stealth killen konnte, ja. Und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich bin einfach nur gesprungen und plötzlich stand ich hinter denen. Und das ist halt andauernd im dritten Teil passiert. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich das Speedrunner-Talent in mir. Ich weiß es nicht.
Ja, wer weiß.
Aber ich bin andauernd rumgeflogen in dem Teil und ich kann mir nicht erklären, woran es lag.
Übrigens hat die portierte Version von jetzt Uncharted 3 einen Nachteil gegenüber der Originalversion auf der PlayStation 3. Interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber mich schon, weil die Originalversion auf der PS3 hatte einen 3D-Modus. Und ich habe das in 3D gespielt. Und das ist super cool gewesen. Ich meine, die Auflösung wird natürlich um die Hälfte reduziert. Man hat natürlich krasses Kantenflimmern und Treppchen. Aber der Tiefeneffekt war sehr beeindruckend. Und ich habe das echt gerne sogar in 3D gespielt. Und das geht jetzt auf der PS4 nicht mehr. Und das nervt.
Ja, aber dafür hast du 1080p und ich glaube auch 60 Frames pro Sekunde, ne?
Habe ich noch nicht gemessen. Also, keine Ahnung.
Auf jeden Fall laufen die butterweich. Die sehen auch gut, immer noch gut aus. Aber du merkst halt, es ist halt das Problem, dass ich Uncharted 4 zuerst gespielt habe. Wenn du den Vierer spielst und dann halt wirklich zum ersten Mal gehst, dann siehst du schon auch, in der PS3 sah das schon anders aus noch.
Ich glaube, du hast aber recht, die müssten in 60 FPS laufen, weil ich weiß, dass der vierte nur in 30 FPS läuft. Und die fühlen sich weicher an vom Scrolling her, wenn du dich drehst und so, als der vierte, finde ich. Außerdem läuft Last of Us, glaube ich, auch in 60 FPS. Also gehe ich mal davon aus, dass das bei ja, den Uncharted-Teilen auch ist. Ja, dann kannst du von dem Vita-Teil berichten, weil der kam nämlich direkt mehr oder weniger gleichzeitig mit dem dritten Teil raus.
Der kam zum Launch der Vita raus, hierzulande. Was ja. Anfang 2012, glaube ich, war. Ist das schon wieder so lange her?
Warte, ich gucke. Ich habe das Wikipedia auf. Nein, es war 2012
war es. Ich weiß, dass es, dass es bei uns wieder mal als letztes ankam und das war direkt im Februar mit dabei, als die Vita gelauncht ist. Ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Die Story ist sehr belanglos. Die Figuren sind kann man wegwerfen. Es ist halt wirklich der erste Teil mit einer anderen Geschichte. Halt sehr ballerlastig, sehr arenalastig und weniger Abenteuer. Ein bisschen mehr Rätsel, aber was halt eher dadurch zustande kommt, dass du halt viele Touchscreen-Rätsel hast, zum Beispiel. Oh, da ist eine Malerei an der Wand, hältst du ein Stück Papier dran und rubbelst halt mit Kohle dran, dass du das halt abhaust. Und das machst du halt mit dem Finger über den Touchscreen und sowas. Alles kleine Spielereien. Sieht gut aus, hat allerdings eine niedrigere Auflösung als die Vita selbst. Entsprechend hast du ein bisschen Kantenflimmern im Spiel. Aber das beste Feature, das hatte ich in Uncharted 4 ja schon erwähnt, ist, und das liebe ich an Golden Abyss, wenn man im Anvisiermodus ist, und ich weiß nicht, weshalb das die Hauptteile nicht später nachgepatcht bekommen haben oder halt im Vierer dann implementiert wurde, kannst du, wenn du dann anvisierst, mit dem Gyrosensor präziser nochmal nachjustieren. Und dadurch gehen dann auch auf der Vita, trotz der kleineren Analogsticks, trotz der Tatsache, dass du halt weniger Lauf hast mit den Analogsticks, diese Kopfschüsse aus dem ersten Teil wieder drinne. Und ich habe mir das so gewünscht im vierten Teil, dass man einfach, weil das ja auch so ein Gyrosensor drin hat, dass man das auch wieder mit implementiert, aber man hat's nicht getan. Und das ist das größte Feature, wo die PS Vita-Version alle anderen Versionen überstrahlt mit ihrem Glanz, weil das Feature ist, was ich in den Hauptteilen vermisse. dass du ein bisschen mit dem Controller nachjustieren kannst, indem du halt ein bisschen rumwägelst.
Das erinnert mich ein bisschen an die Zelda Remaster auf der Wii U. Da kannst du ja auch beim Zielen.
So muss man sich das vorstellen, genau.
Mit dem Tablet zielen. Oder auch auf dem 3DS geht das ja auch.
Ja.
Bei Ocarina of Time.
Oh, das ist sehr präzise. Man glaubt es nicht.
Doch, das glaube ich. Und du hast, glaube ich, auch noch das Kletterfeature haben sie vereinfacht, indem du einfach mal auf dem Touchscreen dahin drückst, wo du hin willst, ne?
Ja, jetzt ist ja jetzt nicht so, dass das in den Hauptteilen schwierig wäre, ja. Wenn du den Analogstick dahin drückst und mal X drückst dazwischen irgendwann.
Ja, aber er klettert dann von alleine, ne? Das habe ich gelesen.
Ja, man kann halt drüber wischen oder genauso spielen wie auf der Konsole. Also, das gibt sich nichts. Aber ja, es hat
auch. Ich habe es noch nie gespielt. Ich hoffe, dass es mal irgendwann wirklich auf die PS4 kommt. Würde mich mal reizen.
Ja, es ist ein auch schon ein ordentlich langes Spiel. Ich glaube, ich habe 8 bis 10 Stunden gebraucht. Also es geht schon seine gute Zeit. Und es ist halt genau wie der erste sehr befriedigend, wie sich das Ballern anfühlt. Also es ist sehr simpel von der Story wie der erste Teil. Du bist auch nur in einer Umgebung wie im ersten Teil. Und es hat ein paar nette kleine Momente, wenn du zum Beispiel mit Sully in einem kleinen Kanu sitzt und dann halt durch so einen See paddelst.
und da wahrscheinlich wieder schöne Dialoge.
Ja. Und es ist halt wirklich ein Uncharted 1 für die Hosentasche. Und mehr kann ich da nicht sagen. Es ist vom Tiefgang genau wie Teil 1, also nicht besonders tiefgängig. Es ist aber trotzdem immer noch charmant. Drake sieht ein bisschen komisch aus im Vita-Teil, aber kann man mitleben. Und es steuert sich halt überraschend gut, dadurch, dass du so viele Hilfsmittel durch das Gerät bekommst, was das überraschend spaßig macht, die gesamte Geschichte.
Ja, cool. Also wie gesagt, ich würde das gerne mal nachholen, da ich aber keine Vita habe, muss ich drauf hoffen, dass Sony sich irgendwann mal erbarmt und das Ding irgendwie als Download-Titel auf die PS4 bringt oder so. Fände ich cool, weil Gravity Rush habe ich ja mittlerweile auch auf der PS4, wenn ich es auch noch nicht gespielt habe, aber ich besitze es schon. Und das ist halt auch einer der Titel, die ich gerne nachholen würde. Das und noch das Killzone. Das sind so die drei Dinger von der Vita, die ich gerne mal spielen würde.
Das Killzone sah auf der Vita schon irre aus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber das sieht...
Ja, das hast du mir gezeigt, wie ich bei dir war.
Das ist irre, was die da rausgeholt haben. Besser als Switch.
Ja, also,
ich hab's gesagt.
Ja.
Wenn wir nicht übertreiben.
Ja, dann sind wir fast schon aktuell, nämlich dann mit Teil 4, der letztes Jahr erschienen ist.
Da gibt's jetzt einen Podcast schon.
Da gibt's schon einen Podcast von dir und mir zu Teil 4, deswegen brauchen wir da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, aber ja, ist ein Brett und der eindeutig beste Teil.
Ja.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Es ist schön zu sehen, dass Andreas jetzt sich auch nochmal an den vierten gesetzt hat. Ich glaube, obwohl wir durchaus Mängel sehen in der Franchise, ist da halt irgendwas. Und deswegen hatte ich diesen Podcast vorgeschlagen, ja. Weil auch wenn ich mich aufgeregt habe während des Spiels, ja, wenn ich den Controller beinahe in den Fernseher geschmettert hätte teilweise, ja, es hat trotzdem mich immer wieder gefesselt. Ich habe die wirklich am Stück durchgespielt. Das ist halt das Irre. Ich habe den ersten Teil in 2 Sessions durchgemacht und irgendwann dann eine komplette Nacht durch einfach den ersten gezockt, weil ich es nicht mehr loslassen konnte. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, quält euch da einmal durch, spielt vielleicht auf easy, man muss nicht auf normal spielen. Ja. Ist keine Schande.
Ich wollte gerade sagen, wenn du den Schwierigkeitsgrad komplett runterdrehst auf easy, ich habe das schon mal gemacht, dann sind die Ballerpassagen, ja, dann schießt du 2-mal auf einen Gegner, ist der tot. Auch selbst die Gepanzerten sind dann kein Thema mehr. Also wer nur die Story und die Inszenierung und die Atmosphäre der Spiele genießen will, spiel's auf easy durch, es lohnt sich.
Genau, allein dafür lohnt es sich. Das ist die Aussage, die ich treffen wollte.
Ich fand's auch alleine jetzt schon schön, Uncharted 4 dann anzufangen und es gibt diese schöne Sequenz, wie man dann in dem Haus auf dem Dachboden ist und dann einfach sich so ein bisschen durch den Krempel wühlt, den man dann halt dann doch hier und da dann mal mitgenommen hat auf den Reisen zuvor. Und
überall sind die ganzen Erinnerungsstücke aus den anderen Teilen, Und wenn du das halt gespielt hast und die wiederentdeckst, dann freust du dich einfach wie ein kleines Kind.
Ja, das fand ich total cool. Also dann, dadurch, dass ich dann halt 1 bis 3 gespielt habe, habe ich dann die Sachen dann auch wiedererkannt und konnte so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und das wirklich Schöne war dann aber auch dieser Gag dann am Ende, dass du diese Spielzeugpistole aufnehmen kannst und diese Shooting-Passage dann da hast mit den Zielen. Ey, das habe ich so gefeiert. Also dieser Anfang hat mich dann einfach wieder so abgeholt.
Ja, das ist großartig inszeniert, ja. Also
und wie gesagt, also irgendwie bei Uncharted 4 haben sie es noch heftiger gemacht, dass man ja erstmal so viel mit Dialogen rumlaufen und hier und da so ein bisschen was an Handgriffen machen. Also bis das erste Mal dann wirklich großartig geballert wird, boah, das dauert bei Uncharted 4.
Und selbst in der Gesamtmenge ballerst du sehr viel weniger als in den 3 Vorgängern.
Ich finde, Uncharted 4 hat eine nervige Passage und das ist wirklich kurz vor Schluss. Das ist auch wie so ein bisschen da am Strand, wie so ein kleiner Schiffsfriedhof. Das ist eine extrem nervige Ballerpassage. Die fand ich auch anstrengend.
Ja, und da fängt's halt auch an. Und das ist zum Glück, gibt es nicht zu viele von. Aber wo denn schon wieder diese scheiß Minigun-Typen auftauchen? Ich war so froh, dass es die im 3. nicht mehr gab und dann kommen die im 4. schon wieder.
Oh, da kann ich mich ja was freuen.
Ja, es sind aber zum Glück nur wenige. Also das kann man überstehen.
Okay.
Ja, und Endkampf habe ich ja schon gesagt. Und das haben wir auch in unserem Podcast schon gesagt.
Ich fand es super so, und du warst nicht so begeistert von. Da bin ich sehr gespannt, was Andreas zu sagt.
Und insgesamt fand ich ja das Ende, oder wir fanden beide das Ende, zwar aus unterschiedlichen Gründen, aber beide nicht so prall.
Ja, der Epilog ist kacke.
Ja. Aber dann müssen wir warten, bis Andreas fertig ist, weil er ist dann nicht durch.
Ja, also ja, da muss er bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Wie heißt das Addon?
Das, was jetzt kommt, das heißt Lost Legacy.
Ja, da muss Andreas gleich in Lost Legacy einsteigen, weil dann kann er uns nämlich da im Podcast berichten, wie er Teil 4 fand.
Ich habe auf jeden Fall auch vor, den DLC da natürlich jetzt dann hinten dran zu hängen, sobald ich dann mit Uncharted 4 durch bin. Und das ist das geht ja wieder wunderbar auf, dass ich jetzt mit Uncharted 4 anfange, wo jetzt quasi das vor der Tür steht, dann kann ich da direkt weitermachen.
Ja, ist ja ein Monat Zeit. Also es kommt ja Ende August und das quasi steht vor der Tür. So.
Ja.
Und dann denke ich mal, also da will ich dann auf jeden Fall auch einen Podcast dazu machen und
bin ich gerne dabei.
Quatschen wir da drüber. Ist ja dann auch mit einer Protagonistin aus Teil 4 und einer Protagonistin aus Teil 2 und 3, nämlich Chloe und Nadine.
Nadine, genau.
Und wie die zwei zusammenpassen und vor allen Dingen, wie das Spiel mir Nadine sympathisch machen will, da bin ich mal gespannt.
Ja, das wird interessant. Also ich bin da jetzt auch mal sehr neugierig drauf. Und wie gesagt, ich finde das im Moment, eigentlich habe ich das genau richtig gemacht, mit Uncharted 4 so lange zu warten. Dann kann ich das jetzt direkt so in einem durchmachen. Geil.
Dann hast du für das Add-on wahrscheinlich mehr bezahlt als für den Hauptteil.
Also ich habe es vorbestellt. Ich habe das Add-on, also was heißt Add-on? Das ist ja ein Standalone-Add-on. Inklusive Jack und Dexter für 30 habe ich es vorbestellt. Bin mal gespannt. Kommt ja dann nächsten Monat.
Ja. Das, was sie auf der E3 gezeigt haben, sah schon sehr spektakulär aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber die stehen auf so einer riesigen Platte, die so im Kreis geformt ist. Und die schwenkt dann so. Also man muss sich vorstellen, der Boden, der stellt sich von der Horizontale dann halt in die Vertikale, während die da draufstehen. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber das sah irre aus. Und das ist halt genau das, was ich an Uncharted so faszinierend finde. Weißt du, wenn ich jetzt schon an die Ballereien denke, schaudert's mir wieder davor. Aber ich weiß, dass dann wieder diese geilen Setpieces kommen, wo ich alles vergessen kann für 5 Minuten, weißt du. Und dem blicke ich wirklich entgegen, was die da wieder aus dem Hut ziehen und was die da wieder für spektakuläre Szenen aus dem Hut zaubern.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich denke mal, das halbe Jahr ist jetzt um. Ich kann schon fast sagen, das wird wahrscheinlich neben Resident Evil 7 und Zelda wird das wahrscheinlich mein drittes absolutes Highlight dieses Jahr. Also, da freue ich mich schon drauf. Da sind die Top 3 schon fast fertig. Also, mal gucken, ob da noch großartig viel anderes
mich begeistern kann. Du hast eine Top 3, ich habe schon eine Top 7 oder so zusammen und es kommen noch Titel.
Ist ja, für mich war dieses Jahr nicht so ergiebig. Am Anfang ja, der Anfang des Jahres war ja sehr, sehr, sehr stark und dann hat es irgendwie jetzt nachgelassen. Also nach Zelda, das habe ich ja schon irgendwie im anderen Podcast gesagt, nach Zelda kam irgendwie lange, lange nichts und jetzt so langsam beiße ich mich wieder rein in die Spiele.
Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten, weil du mit Resident Evil das gesagt hast und ich bin da irgendwie komplett anderer Meinung.
Ich weiß schon, dass du irgendwie ein Problem mit dem Spiel hast, aber wir wollten ja ursprünglich mal einen Podcast dazu machen. Mittlerweile lohnt sich das ja schon gar nicht mehr.
Ja. Aber wo kommt da nicht noch DLC raus? Mach das doch dann dazu.
Der immer wieder verschoben wird. Also ich glaube da schon fast gar nicht mehr dran, dass er überhaupt noch kommt. Der mich auch
nicht so brennend interessiert. Nee, nicht wirklich. Ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich würde nicht sagen, obwohl wir wollen jetzt keinen Resident Evil Podcast machen.
Machen wir dann im Game of the Year Podcast.
Dann können wir noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Genau, dann kann ich dir noch mal sagen, was mich daran stört und weswegen es für mich auf jeden Fall nicht irgendwo in der Top-Liste auftauchen würde.
Ich betrachte das Spiel als Standalone, nicht als Resident Evil Teil.
Ja, und genau deswegen da fängt die Problemkette an. Aber ich will das jetzt hier ausführen.
Das habe ich mir nämlich gedacht. Und deswegen ist das für mich kein Problem. Weil für mich ist das einfach nur ein geiles Horrorspiel. Hat mit dem Resi-Universum für mich nichts zu tun. Also von daher. Gut.
Ich habe es bis heute aufgeschoben. Ich warte noch ein bisschen. Aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, das immer noch nachzuholen. Ich gebe dem Spiel eine Chance. Weil nach 5 und 6 kann es eigentlich nur aufwärts gehen. Aber Andreas hat mir gerade ein bisschen Angst.
Ja, er hat halt ein Problem damit, wie es eingebunden ist in das Resi-Universum. Und das ist aber für mich kein Problem.
Ja, das Problem ist, es versucht, ein Resident Evil zu sein, ist aber keins. Und ach Gott.
Ja, deswegen habe ich damit kein Problem. Für mich ist es einfach nur ein cooles Spiel. Aber gut, wir machen ja Uncharted.
es ist aber interessant zu sehen. Kai hat wenige Spiele gespielt, aber die haben ihm alle gefallen. Andreas hat, genau wie ich, viele Spiele gespielt. Und wir haben diese komische Balance. Andreas wurde konstant enttäuscht, habe ich mitbekommen, dieses Jahr. Und ich habe fast nur Highlights gehabt dieses Jahr. Es ist irre, wie gut mir dieses Spiel ja gefallen hat.
Ja, ich weiß auch nicht. Also entweder ist das bei mir so eine gewisse Spielemüdigkeit, dass ich mir irgendwie bei jedem Titel denke so, boah, nee, das ist irgendwie doof und das ist doof und das ist doof und das hast du schon 100-mal gesehen, das hast du auch schon 100-mal gesehen und.
Aber du spielst doch jetzt Uncharted 4. Da muss doch ein Highlight sein.
Aber es ist aus letztem Jahr.
Ja, aber es ist nicht schlecht, aber weißt du, ganz ehrlich, wenn es jetzt dieses Jahr rausgekommen wäre, ich würde es trotzdem, obwohl es gut ist, es wäre für mich trotzdem nicht so ein richtiges Highlight. Es ist irgendwie, es fehlt was für mich. Irgendwie habe ich dieses, ich glaube wirklich, ich habe gerade so eine Spielemüdigkeit.
Ich sag's dir gerne nochmal, aber gib Yakuza Zero eine Chance. Glaub mir, du, was da auf dich zukommt, damit kannst du nicht rechnen. Und das hat mich dieses Jahr bekehrt. Ich habe mir alle Teile besorgt, ich bin hier aktuell am Durchzocken. Das macht süchtig, das Teil. Und ich gehe fest davon aus, dass dir das auch gefallen wird. Gib Yakuza Zero eine Chance. Dann hast du auch einen Titel aus diesem Jahr.
Ja, siehst du, ich habe jetzt Mordor Schatten angefangen. Das ist auch, glaube ich, vom letzten Jahr.
Nein,
das ganz witzig. Mordor
Schatten ist Launch PS4, ja.
Ja, das ist.
Oh, ist das so alt schon?
Ja.
Boah. Okay. Das gab's jetzt halt im Sale für 4 €. Da habe ich halt mal zugeschlagen, weil ich es nicht uninteressant fand. Und ich habe da jetzt nicht lang reingespielt, eine knappe halbe Stunde oder so. Aber ich fand's ganz witzig und muss mal, wenn ich Zeit habe, mich da reinfuchsen. Ja, da sind wir ja schon ein bisschen off-topic hier.
Ja, da will ich noch ein letztes off-topic-Ding aufmachen, weil das auch gerade aktuell ist. Und es passt halt irgendwie zu dem Thema, weil Naughty Dog, die Crash Bandicoot Insane Trilogy ist rausgekommen vor ein paar Tagen. Ich glaube, ziemlich genau vor einer Woche, wenn man das diesen Sonntag zu hören bekommen sollte. Oder zählt ihr halt zurück, ich glaube am 30. Juni ist das rausgekommen. 1 bis 2 Wochen, vermute ich mal. Und dieses Remake ist nicht direkt von Naughty Dog, sondern von Vicarious Vision. Aber es basiert halt auf den Naughty Dog-Spielen. Und Andreas hat bestimmt auch schon die Crash Bandicoot-Passage in Teil 4 gezockt. Mhm. Ist bestimmt auch gestorben.
Ja.
Es ist irre gut. Also die Steuerung ist super präzise. Hätte ich nicht gedacht. Ich spiele aktuell immer noch den ersten Teil von den 3 Spielen. Und der erste Teil hat so zwei, drei Level, die extrem frustig sind, aber alles dazwischen, das ist Jump'n'Run-Himmel. Also ich habe seit Mario 3D World nicht mehr so ein gutes Jump'n'Run gespielt und es ist irre gut. Wer Bock auf einen Jump'n'Run hat und eine PS4 daheim stehen hat, hol ich Crash Bandicoot, es ist fantastisch. Also was da für Arbeit drin steckt und wie gut die Steuerung implementiert haben, das ist wahnsinnig. Also im ersten Level bin ich 100 Mal draufgegangen, weil die Perspektive ein bisschen komisch war, aber wenn es dann einmal Klick gemacht hat, dann schafft man jede Challenge auf Anhieb und es ist so ein gutes Gefühl, dass das Soulsborne der Jump'n'Runs zu spielen, wer die Reviews verfolgt hat. Und es ist wirklich ein tolles Paket. Und es kostet auch nur 40 Euro zum Launch, was ich immer begrüße.
Das macht mir die Hoffnung, dass es relativ schnell irgendwann im PS Plus verfügbar sein wird. Dann werde ich es mir auch geben.
Ja, gib dir eine Chance, wenn dich der erste frustriert, machst am besten so Uncharted-mäßig, dann spiel den erst gar nicht, sondern spiel dann 2 und 3, weil die sind auch komplett anders wie bei Uncharted. Der erste ist komplett anders als Teil 2 und 3. Ich weiß nicht, weshalb das Naughty Dog immer macht. Bei Jack and Dexter ist das ja genauso. Da ist der erste Teil komplett anders als die beiden Nachfolger. Die haben das irgendwie im Blut. Wenn Last of Us 2 rauskommt, ist das wahrscheinlich ein Open-World-Titel oder irgendwas. Also.
Nein! Türmen! Nein! Okay.
Ja, gerade wo Ubisoft die abschafft, weißt du, ja, kommt ja. Naughty Dog und sagt, hey, wir bringen sie zurück.
Oh Gott, nee, ich möchte dieses Ubisoft-typische Formel, die kann ich nicht sehen, die ist überall drin, überall.
Ja, viele haben sich das abgeguckt, ja, es ist grausig, aber gut, ja. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt ist mir entfallen, aber ist nicht schlimm.
Ich liebe dich auch, Kai.
Ja.
Und ich auch, Andreas.
Oh.
Ja.
Wir haben uns alle lieb. Nee. Ich würde sagen.
Kleiner Nachtrag noch zu Wett-Podcast. Nur um Anton zu bestätigen. Wenn man die Punkte so zählt, wie ich sie gezählt hätte. Nein, stimmt nicht. Schon alles in Ordnung. Ich bin froh über den zweiten Platz. Und, was bin ich dann? Die Königin der GMWG?
Der Prinz. Du bist der Prinz.
Gut.
Ich will nicht sagen, der Prinz von Hessen, aber der Titel ist schon vergeben. Du bist der Prinz der WG.
Ja.
Ja.
Das ist schön.
Gut. Da wir schon lang genug sind, jetzt würde ich sagen, dann machen wir dann den Sack hier auch zu, oder?
Ja.
Ja, würde ich sagen.
Ich werde mal, auch wenn der Teil 3 nie komplett fertig geworden ist auf unserem Kanal, ich werde trotzdem mal den YouTube-Kanal Red Metal Cat hier verlinken, wo wir zumindest Teil 1 und Teil 2 komplett als Gameplay drauf haben mit unseren Kommentaren. Teil 3 ist ja nicht vollständig.
Ich glaube, wir sind bis zum Schiffsfriedhof gekommen. Kann das sein?
Irgendwo davor, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Na jedenfalls, wer da mal reingucken will, ich werde es mal verlinken und ich bedanke mich bei euch beiden dafür, dass ihr mit mir über Uncharted gequatscht habt, weil es ist doch eine Reihe, die mir irgendwo sehr am Herzen liegt. Ich finde das geil. Ich mag das.
Ja, gerne. Ich freue mich auch dann das nächste Mal, dann, wenn wir dann frisch den DLC gezockt haben, ja, ein bisschen was drüber zu quatschen und dann kann ich nochmal mein abschließendes Fazit zu Uncharted 4 geben.
Ja.
Das machen wir.
Ja, wie gesagt, ich fand auch, dass es auf jeden Fall Redebedarf gab, weil ich die Reihe falsch eingeschätzt hatte in einiger Hinsicht und ich habe die durchgesuchtet und ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen.
Es ist auf jeden Fall eine gute Reihe. Klar, es gibt vieles, wo man sagen kann, da kann man noch dran schrauben, da kann man sich noch verbessern. Aber insgesamt, muss ich sagen, bereue ich nicht, die drei Teile gespielt zu haben und jetzt auf den vierten. Es ist eine schöne Reihe. Damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also.
Ich finde, als PlayStation-Besitzer muss man die irgendwie in seiner Sammlung haben, weil dafür sind sie dann doch zu gut, um die zu übergehen.
Und Sony hat es ganz einfach gemacht, weil sie haben die Trilogie aufgesplittet. Und man kann jetzt jeden einzelnen Teil für 30 oder 40 Euro nochmal separat kaufen, anstatt sich die Trilogiebox für 30 oder 40 zu holen.
Ich glaube, 15 oder 20 Euro, ich bin mir nicht sicher, pro Teil, ja.
Warum man das macht, verstehe ich nicht, aber...
Dann bist du bei Vollpreis, ja, das ist auch Quatsch.
Vielleicht einfach nur dann für die Leute, die dann halt wirklich nur einen Teil irgendwie verpasst haben und den dann gezielt nachkaufen wollen, aber du kannst ja doch, die Trilogiebox kostet doch nichts.
Ja, ich habe, glaube ich, 25 bezahlt gehabt und das war neu. Also
ja.
25 für drei Spiele kann man echt nicht meckern.
Nee, also selbst wenn du dann einen Teil doppelt hast, ist es trotzdem, kannst du es immer noch geben.
Gut, dann sag ich auch schon ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es dann hier wahrscheinlich irgendwie um das Add-on gehen wird, zumindest was Uncharted angeht. Ja, und dann bin ich raus. Ciao, euer Kai.
Genau, macht es gut, das war's auch von mir. Ciao.
Ja, und ich hoffe, dass der nächste Uncharted-Teil endlich der Kartracer ist, den Naughty Dog uns schon lange schuldet. Und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice. Uncharted. Ihr habt's hier zuerst gehört.